War eine richtig harte Sache, hierher zu kommen. Ist so schweinekalt.
Oh. Ich mag da gar nicht dran denken. Es waren um 19 Uhr 7 Grad draußen.
Ja, das hat sich jetzt kälter angefühlt, als ich unterwegs war.
Das war ja auch, ich saß im Auto und habe die Temperaturanzeige von meinem Auto, nicht von meinem Auto, von meinem Leihwagen. Mein Auto ist nämlich in der Werkstatt.
Ich habe mich schon gewundert.
Ja, die Autotemperatur vom Leihwagen hat gesagt 7 Grad.
Okay. Was macht der Lamborghini auf einmal in der Einfahrt?
Ja, verrückt. Also der Kofferraum ist von dem Modell, was ich da habe, auf jeden Fall so groß wie vom Lamborghini. Da passen zwei Rucksäcke hinten rein.
Obwohl
das ja so klein sieht er gar nicht aus, aber.
Von außen ist es auf jeden Fall ein Schiff.
Ja, ist aber ganz kurz und irgendwie, also innen drin sitzt man ganz okay, ne? Aber als ich den Kofferraum aufgemacht habe, dachte ich, okay, in Urlaub fahren kannst du damit nicht.
Zumindest nicht mit Family.
Ja, klar. Also wenn das Gepäck auf die Rücksitzbank knallst, dann kannst du auch ohne Family fahren.
Geil.
Ja, das stimmt.
Sehr schön. Wir haben heute einiges vor. Ich habe dir übelst viele Sachen mitgebracht.
Der Tim hat hier echt Programme aufgefahren. Da kriege ich ein bisschen Angst gerade, muss ich ehrlicherweise sagen.
Es sind schöne Sachen, glaube ich. Von daher wird es, glaube ich, echt cool. Und ich habe Bock zu sehen, wie das wird. Das wird bestimmt witzig.
Er will mich leiden sehen heute.
Was heißt leiden? Naja, wir haben so ein bisschen, nicht schleifen lassen, aber wir haben irgendwie bisher keine Zeit gefunden.
Nee.
Und wir wurden eingeladen von dem Blog friendsofsinglemalls.de oder fosm.de. Der liebe Peter hat wieder eine Blind-Tasting-Challenge durchgeführt und ich habe gesagt, komm, wir nehmen da als Poddy mal dran teil und waren dann aber irgendwie so spät, dass ich es dann doch alleine gemacht habe, aber Olli, der Fuchs, der hat noch nicht in die Lösung geschaut, weil er es überhaupt nicht mitbekommen hat und überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und ich bin jetzt ja einfach angerückt und habe die drei restlichen Blind-Samples für ihn mitgebracht und die mir jetzt einfach mal hier vor die Nase gestellt. Das heißt, wir werden heute wird Olli drei Blinde verkosten, aber bevor wir das machen, haben wir noch was anderes Leckeres im Glas, denn wir haben auch ein kleines Sample zugeschickt bekommen von den lieben Schweden von Magmyra und da wollen wir mal die neue Abfüllung probieren und ansonsten, denke ich, werden wir so schön durchschlawenzeln wie immer.
Ja, wir sind heute auf jeden Fall gut beschäftigt. Ich hätte gar nicht nachgucken können, weil ich mir diesen Namen überhaupt nicht merken kann von dieser Truppe. Das ist ja mehr dein Kontakt als meiner.
Ach so,
ja. Ich kenne die ja gar nicht richtig und deswegen, du hast gesagt, wir müssen hier Blinde verkosten oder wir dürfen. Und ich habe dann ja in dem Fall gar nicht gewusst, aus welcher Ecke das kommt. Von daher hätte ich auch gar nicht gucken können.
Ja, Olli hört nämlich nur seinen eigenen Podcast.
Nein, das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht.
Nein, war natürlich ein Spaß.
Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich höre nicht nur meinen eigenen Podcast, aber ich habe nicht so viel Touch in den ganzen Social-Media-Themen und Gruppen und so, wie der Tim das hat. Da ist der gute Tim auf jeden Fall deutlich bewanderter als ich. Unser Insta-Boy, der Dramgood-Facebook-Boy.
Naja, so viel mache ich da auch nicht. Also,
ja, aber du hast zumindest mal einen Account.
Ja, wir halten das ja auch in Grenzen, ne? Neue Folge kommt, da hatte ich mal ein Foto hoch.
aber er hat einen Account.
Muss halt gucken. Ich mache das ja auch nicht vollzeitmäßig. Ich habe ja noch viel anderes zu tun, von daher, ja, so ein bisschen natürlich.
Nee, aber meine Tochter fragt immer, und wie viele Likes habt ihr?
Ja,
wie viele Likes?
Ich glaube pro Bild so 100.000 bis 200.000 sind es bestimmt. Nein, keine Ahnung. Das zeigt es einem ja inzwischen gar nicht mehr an. Das ist ja witzig. So, du musst halt echt draufklicken, damit du es siehst. Und das ist ja wieder schon ein Aufwand, der ein bisschen fast zu viel ist. Nee, von daher ist cool, es macht Spaß. Man trifft immer mal, was heißt man trifft? Ja, online trifft man so ein paar Leute, mit denen man mal ganz kurz schnackt, sich austauscht. Und das ist ganz nett. Genau, und bekommt dann vielleicht auch ab und zu mal, wie gesagt, haben wir hier was Leckeres zugeschickt bekommen, was wir heute einfach mal probieren wollen. Wollen wir?
Ja, sehr gerne. Sag mal, hast du eigentlich ein Problem mit so zugeschickten Dingen?
Erzähle ich dir gleich. Lass uns mal anfangen.
Erst dann, mal. Weil da würde ich mit dem mal drüber reden hier. Wie du das siehst, es gibt ja immer wieder in Videos und Podcasts immer diese Erklärung, entweder man nimmt nichts oder man sagt, ich habe was zugeschickt bekommen hier, aber ich kann auch schlecht drüber reden, wie dem auch sein mag. Vielleicht können wir da mal das mal andiskutieren. Das
unbedingt, lass uns gleich damit starten, weil ich habe damit ein Problem aus einer anderen Sache, also aus einem anderen Grund, wie vielleicht manch anderer. Der bloggt, vloggt oder podcastet.
Vloggt. Vloggt.
Ja, das gibt's auch noch, stimmt. Magst du unser Intro sprechen oder soll ich?
Möchtest du mal heute? Das wäre mal was ganz
Bezauberndes. Nee, das musst du machen, das kann ich nicht.
Okay, dann mach ich das. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Das wäre wieder so ein Ding gewesen, so in Folge, was ist das von Batch 4? Sowieso Batch 4, hat Tim mal das Intro gesprochen. Da hätten wir mal so ein Quiz machen können. Echt? Wir sind im Batch 4 jetzt. Nee,
aber wo du das Intro gesprochen hast?
Nein, das war im Batch 1 noch.
Wollte ich gerade sagen, das ist schon ewig.
Naja, ja. Das meine ich nur, aber das wäre dann mal wieder was gewesen. Nee, um auf deine Frage zurückzukommen, ist eigentlich ganz einfach. Ich habe überhaupt kein Problem damit, Sachen zugesandt zu bekommen. Und finde es auch völlig in Ordnung, dass man das tut. Und sicher ist man irgendwie als Blogger, Vlogger, was auch immer, ein bisschen geprimed dadurch. Aber trotzdem ist es so ein Geben und Nehmen. Ne? Man hat selber was für seinen Account, für seinen, ich sage jetzt bei mir, Blog, wo man drüber schreiben kann. Man befasst sich mit einer Brennerei. Man tauscht sich auch mit den Leuten aus. Man sieht auch die Notes der anderen. Und so finde ich das echt cool. Und das macht auch Spaß. Ne? Also immer mal als Erster was zu bekommen und mal zu probieren und dann ein paar Zeilen dazu zu schreiben. Was mein Problem ist an der Sache ist, dass es irgendwann bekommt man relativ häufig was zugeschickt und dann kommt man so in einen gefühlten Zugzwang, dass man fühlt, dass von außen dann Erwartungen auf einen eingehen, die man gar nicht erfüllen will, also zumindest bei mir. Also wenn ich irgendwie jede Woche ein Sample kriege, ich habe nicht jede Woche Bock, irgendwie ein Sample zu verkosten und darüber was zu schreiben und dann häufen die sich an, dann habe ich irgendwann einen Schrank voll, weiß nicht, da stehen dann 10 Sachen da, die ich noch probieren muss, in Anführungszeichen muss, möchte ja. Auch natürlich. Und das nimmt einen dann so ein bisschen den Spaß an der Sache, weil ich möchte das natürlich auch fairerweise so gestalten, dass ich, wenn ich natürlich was zugesandt bekomme, das auch probiere. Und das finde ich nur fair. Und ich habe dann auch teilweise gesagt, sorry, mein Blog, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal was geschrieben habe, den lasse ich gerade ein bisschen ruhen, weil ich mich wirklich auf den Podcast konzentriere und das gerade so das Ding ist. Ich möchte ihn jetzt nicht ganz zumachen, möchte jetzt nicht sagen, okay, ich werde nie wieder was in den Blog schreiben, aber aktuell ist der, glaube ich, seit bestimmt einem halben Jahr nicht angerührt.
Hm. Ja.
Was aber, wo du das gerade ansprichst, was total witzig ist, ist, dass ich, seitdem ich dort nichts mehr mache, die Views und auch die Likes hochschnellen, zumindest bei Facebook. Und ich glaube, da ist der Algorithmus richtig mies, der dann versucht, also das sind halt teilweise Leute, keine Ahnung, wenn du dann mal so irgendwie guckst, noch nie gehört, noch nie gesehen, ist ja auch in Ordnung. Aber Namen, wo man vielleicht davon ausgeht, auch vom Ort her, okay, die Person, die spricht vielleicht kein Deutsch. Und da kommen dann im Endeffekt so, weiß ich nicht, ja, so Likes zustande, wo ich denke, so, keine Ahnung, vielleicht ist der Facebook-Algorithmus, der sagt, hier, guck dir mal deinen Blog wieder an.
Hast du aus der Ukraine viele Likes bekommen?
Keine Ahnung, wo das her war, habe ich jetzt nicht so, aber das war irgendwie relativ komisch manchmal. Aber zurück zu dem Thema, wie gesagt, ich bin da völlig schmerzfrei, ich freue mich, Sachen verkosten zu können, das ist ja, also besser geht's ja nicht. Und ich versuche da auch objektiv zu sein. Und ich bin in dem Fall oft nicht objektiv, wo ich sage, wenn ich zum Beispiel einen Kleinlisch, einen Mordlach oder einen Springbank zugeschickt bekomme, da weiß ich von vornherein, okay, das sind meine Sweet Spots so ein bisschen und da habe ich natürlich vielleicht eine andere Erwartungshaltung und weiß auch, dass die mir vielleicht besser schmecken als jetzt, keine Ahnung, in Diensten oder so, obwohl Diensten auch geil ist. Und von daher muss man da mal schauen, dass man sich da vielleicht, viele versuchen das dann hier mit Skalen und so weiter. Aber da habe ich halt auch überhaupt keinen Bock drauf. Also ich schreibe das auf, auch ich könnte wahrscheinlich einen Malt verkosten und es ist eigentlich auch immer so, an einem Tag, dann schmeckt der mir vielleicht nicht ganz so und am nächsten Tag finde ich den total geil, weil du einfach in einer anderen Tagesstimmung bist.
Ja, ja,
und diese totale Objektivität, die immer einige fordern, das funktioniert halt einfach nicht. Und es ist eine Momentaufnahme, dessen muss man sich bewusst sein. Es ist ein ganz persönliches Geschmacksempfinden, dessen muss man sich bewusst sein. Und das kann, wie gesagt, auch von Person zu Person total variieren. Und wenn man dann irgendwie vielleicht noch, weiß ich nicht, befreundet ist mit irgendeinem Shop-Abfüller, keine Ahnung, dann ist es vielleicht trotzdem auch unterbewusst da, kann ich mir total vorstellen.
Ja, definitiv. Also ich bin da auch, also eigentlich ist das für mich ganz einfach. Ich glaube, wenn man das professionell macht, ne, also wenn man jetzt aus beruflichen Gründen so einen Blog betreibt, Videos dreht, was auch immer, oder damit seinen Beruf irgendwie unterfüttert, dann muss man das auch angeben, wenn man da sozusagen für jemanden das tut. Ja? Dann ist es, glaube ich, besonders wichtig.
Ja.
Ja, wenn man das als Hobby macht, dann ist es immer noch sehr wichtig, das auch anzugeben. Aber da ist man dann ja auch entspannt. Also es drohen da ja auch keine Konsequenzen in dem Fall.
Ne?
Also von daher kann man das locker angehen. Ich würde aber sagen, in allen Fällen, so ist mein Ding, möchte ich wohlwollend sein. Ne? Wir sind ja auch manchmal, gehen wir ja auch mit manchen Themen hart ins Gericht so hier. Aber ich versuche trotzdem natürlich immer wohlwollend zu sein mit den Dingen. Weil ich denke, da haben sich irgendwie Leute Arbeit mitgemacht, Mühe mitgemacht. Und da muss man das auch ein bisschen positiv erstmal rangehen an die Sache. Das heißt nicht, dass immer alles schön ist, was da auf dem Tisch steht.
Ne? Außer bei neuen Labels von Ben Romach.
Ja,
das ist da ja. Da warst du ganz schön hart.
Ja, ich sag ja gerade, das klappt auch nicht immer. Ne? Aber so vom Prinzip her versuche ich schon, mir so wohlwollend und positiv an die Sachen ranzugehen. Und respektiere damit auch die Arbeit anderer.
Total.
Aber man kann natürlich die Sachen nicht schönreden. Das wollen wir hier auch nicht. Dass wir sagen, so wie du jetzt hier, wir haben was zugeschickt bekommen, das finde ich okay. Da habe ich auch keinen Schmerz mit. Ich verstehe aber auch die Leute, die sagen, die lehnen das komplett ab und wollen nur das, was sie kaufen, machen, weil sie irgendwie damit eine Befindlichkeit haben.
Das ist, finde ich, auch okay. Das ist gar keine Befindlichkeit. Ich finde es auch, also habe ich auch schon überlegt, finde ich auch total geil, weil bei mir war es dann irgendwann so, ich hatte überhaupt keine Zeit mehr, meine eigenen Sachen zu verkosten im Endeffekt, weil andauernd irgendwo was kam. Und wie gesagt, man fühlt sich dann natürlich so ein bisschen in der Bringschuld, ne? Geben und nehmen. Und das war da einfach dann so, wo ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt hier einfach mal einen Break und vielleicht fange ich irgendwann an, wenn ich mal wieder eine schöne Flasche aufgemacht habe, schreibe da ein paar Notes. Ich schreibe jetzt immer noch Notes, schreibe die halt mal in die Base rein oder im Fast Track Forum oder so. Mhm. Aber jetzt nicht mehr zu, also nicht mehr auch so intensiv. Ich habe halt früher echt jedes Mal, wenn ich mich irgendwie abends mal hingesetzt habe und mal einen Whisky getrunken habe, habe ich so ein kleines schwarzes Buch, da halt jeden einzelnen Whisky reingeschrieben mit Nummer und so weiter und so fort. Das habe ich dann übernommen in meinem Blog und habe das war mir dann irgendwann auch einfach zeitlich, schaffe ich es halt nicht.
Also erstmal die Art der Verkostung, da hast du das ja ganz schön selektiert alles, also nicht selektiert, das wollte ich nicht sagen, sondern du hast die Malz halt zerlegt, skelettiert, wollte ich sagen. Ne?
Naja,
also das ist ja schon, so das, halt. Ich fand, du hast schon ganz schöne Tiefe da an Analyse auch gefahren und hast es dann auch noch mit einer schönen Schreibe garniert, die man sich gut lesen kann, gut angucken konnte. Und das macht natürlich Arbeit. Das rotzt du nicht mal so eben hin wie Notes in die Base, weißt du?
Genau.
Und dementsprechend ist sowas, das ist ja fast schon ein Stück weit redaktionelle Arbeit. Ne, und entsprechend ist das halt, kann ich mir vorstellen, dass das dann auch ein Aufwand ist, von dem man manchmal sagt, ey, den brauche ich jetzt gerade nicht unbedingt,
genau,
noch zusätzlich zu irgendwas anderem. Und wenn ich dann noch davon 10 die Woche machen muss,
wird das vielleicht nicht,
dann eher Number Crunching als Genuss. Ne?
Ja, das nicht, aber das Ding war dann so, zum Beispiel, ich hatte am Anfang immer den Anspruch zu sagen, okay, wenn ich eine Brennerei das erste Mal auf meinem Blog probiere, ein Whisky aus einer gewissen Brennerei, dann schreibe ich dazu auch irgendwie so ein paar Hintergrundinfos, was macht die Brennerei, wo kommt die her, was ist besonders daran, ein bisschen was Geschichtliches und so weiter und so fort. Vielleicht auch mal, wenn es ein unabhängiger Abfüller war, den ich noch nie hatte, dazu ein paar Infos. So. Und da musst du natürlich auch vorher natürlich ein bisschen recherchieren, ein bisschen was schreiben, ein bisschen hinsetzen, mit dir Zeit nehmen. Mhm. Und ja, das Ding ist halt, wenn du dann das zehnte Mal ein Bomo hast, dann kannst du das nicht mehr machen. Und dann sind es wirklich nur noch die Notes. Und das fand ich dann irgendwie doof, da einfach so ein paar Notes hinzurotzen. Weil das kann ich auch in der Base machen. Und das kann die Base besser, weil die noch die Vergleichbarkeit mit vielen anderen hat. Da muss sie nicht irgendwie auf irgendeinen Blog gehen oder so. Das war so oft mein Gedanke. Und nichtsdestotrotz ist das Ganze eine schöne Sache. Also wenn ich abends mal, wie gesagt, Zeit habe, dann ist das total schön, einfach so ein paar Zeilen zu schreiben und einfach mal zu gucken. Das macht auch total Spaß. Aber wie gesagt, aktuell ist es halt zeitlich irgendwie auch nicht drin. Das sind so ein paar Komponenten, die da zusammenkommen. Und
ja, ich, du bist ja jetzt auch Farmer, ne? Du musst ja auch deinen Garten bestellen.
Ich kann sagen, im Sommer war halt auch so viel Garten, dann war man froh, dass man mal rauskam, und da habe ich die Zeit halt auch anders genutzt, als mich hinzusetzen und Notes zu schreiben. Dann habe ich mich mit Freunden getroffen und da vielleicht ein Whisky oder ein Bier getrunken, oder ich war draußen mit der Familie und habe Lagerfeuer im Garten gemacht oder.
Auch schön.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja, sehr gut.
Jetzt am Wochenende erst schön Lagerfeuer gemacht.
Ja, ich wollte das nur mal kurz mal ansprechen. Das kam mir gerade so in den Sinn. Und es sind ja auch Dinge, da, wir haben da, glaube ich, noch gar nicht so rüber philosophiert,
wie man das so sehen kann.
Ja, ich gar nicht. Auf jeden Fall ist schon wieder ein bisschen länger her.
Ja.
Und unsere jungen Hörer, die werden das noch nicht kennen, wenn wir das irgendwie mal vor ein paar Jahren.
Die gerade über 18-Jährigen oder die frisch dazugekommenen?
Nee, alles gut. Hast du eigentlich schon gesagt, was wir im Glas haben?
Ach so, ich habe ja vorhin gesagt, dass uns die lieben Leute von der Brennerei Mark Myra was Nettes zugeschickt haben. Und zwar bringen die ja jährlich eine Sonderabfüllung raus, die in besonderen Fässern gereift ist. Und in diesem Jahr ist das im Endeffekt ein Whisky, der rauchig ist, und der heißt Stjerneröck. Und der kommt mit 46,1 Volumenprozenten daher, durfte in Oloroso, Ex-Bourbon Fässern diese wurden außerdem, achso, und amerikanische Eiche und schwedische Eiche, also relativ viele verschiedene viel Fässer. Eiche. Und diese schwedischen Eichenfässer, die wurden vorher noch mit Moltebeerenwein gesättigt, was natürlich hoffentlich da so ein bisschen zum Ausdruck kommt. Was auch interessant ist, ist, dass bei dem Whisky die rauchigen Rezepturen, wie ich erfahren durfte, verwendet wurden. Das heißt, Mark Myra hat verschiedene Rezepturen, einmal nicht rauchig, rauchig und extra rauchig. Und die wurden alle zu gewissen Prozentsätzen hier vermehlt und dann abgefüllt. Und das ist mir direkt aufgefallen, dass der einen sehr, sehr schönen, angenehmen, süßlichen Rauch hat.
Der hat so eine leichte, süße Rauchnote. Bin etwas beruhigt. Ich habe irgendwo gelesen, das soll auch nach Wacholder schmecken. Und das ist was ich im Whisky nicht schön finde.
Weil du dann an Gin denkst?
Ja, weil ich mag diesen Geschmack nicht. Es gibt, ich bin irgendwie schon ein, zwei Mal über Whiskys gestolpert, die so eine Wacholder-Note hatten. Und die hat mir im Whisky nicht gefallen. Ob das am Fass und Wacholder zusammenhängt, also dass ich diese Kombination aus Fasstöne und Wacholder nicht mochte, weil Gin ja bekanntermaßen in der Regel ohne Fasslagerung in die Flasche kommt.
Ja.
Weiß ich nicht, ob das der Grund ist, aber das hat mir immer nicht gefallen. Aber jetzt zumindest in der Nase habe ich das noch nicht.
Nee, gar nicht.
Deswegen sage ich bin also beruhigt.
Der ist in der Nase, also ich finde der Rauch ist schön. Ich mag es ja immer nicht, wenn es so ein Rauch ist, der nach Buchenholz, also wie so ein geräucherter Schinken riecht, so was du so aus Deutschland oft hast, ne? Dass der so ein, ja, sondern eher ein klassischer Rauch, aber also es geht schon ein bisschen in die Richtung, aber nicht dieses krasse Buchenholzaroma, was man oftmals so hat.
Ich denke schon, das ist so ein kräutriger,
ja, ein bisschen mehr,
kräutiger,
ne?
Rauch. Ja. Ich glaube, die verbrennen ja auch irgendwie so Sträucher und so ein Kram mit.
Das weiß ich gar nicht.
Oder schwelen die mit, so habe ich das mal irgendwann gehört, neben verschiedenen Hölzern. Ich habe noch so erdige Noten ganz stark da drin. Mhm. Nicht so warmer Sommerwaldboden, sondern so wirklich so ein Spatenstich unter der Waldbodennarbe sozusagen. Ne? So richtig Erde.
Ja, das stimmt. Also in der Nase finde ich auf jeden Fall cool. Und wie gesagt, ich habe das oftmals, also es kann natürlich auch sein, dass hier, ich müsste jetzt ein Profi für verschiedene Raucharten sein, um das rausriechen zu können. Ich habe aber, wie gesagt, nicht dieses, was man manchmal so hat, dieses eher für mich zumindest unangenehme, was dann wirklich, wie, kennst doch hier dieses, wie heißt das, Schlenkerler Rauchbier?
Ja, ich weiß, was du
so
meinst.
So in die Richtung. Das mag ich im Whisky nicht so.
Oder auch, was ich nicht so mag, ist dieses deutsche Gummi, so manchmal über Rauch. Das finde ich auch mal nicht so lecker.
Ja,
Aber das ist das ja auch nicht. Nee, nee, das ist schon angenehm. Ich überlege gerade, wie ich hier Oloroso mit reinkriege.
Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass der auf der Zunge extrem süß ist. Also die Nase ist halt schon wirklich so eine fette, also teilweise auch so dunkelrote Gummitierchen mit drin. So fett, süß, dunkel.
Gummitierchen ist gut. Ja. Gummitierchen finde ich gut. So dunkel finde ich den gar nicht. Also ich habe hier auch so weiße Gummitierchen und
gelbe. Wo du sagst, die weißen auf jeden Fall. Herzlich willkommen zum Gummitierchen-Podcast
mit Olli. Fantasia. Wie meine Tochter immer sagt.
Fantasia?
Haribo Fantasia bitte mitbringen.
Oh, sehr gut. Ich probiere einfach mal.
Ja.
Cheers.
Cheers. Ja, vielleicht zur Farbe nochmal. Der ist gar nicht so dunkel. So ein schönes Goldgelb. Sieht nett aus. Sehr langsam laufen die Schlieren hier das Glas runter. Also wird der auch einigermaßen ölig sein. Ich glaube, der hat auch irgendwas mit wieder diese, was haben die immer, 46,1 bei Magmyra? Mhm. Ich weiß es gar nicht genau.
Hat er.
Ja, und das ist ja auch eine, für Viskosität ja eine gute Alkoholstärke auch. Mhm. Also von daher gefällt er mir erstmal. Ist auf jeden Fall nicht zu dunkel, das finde ich schon ganz gut.
Und das Krasse ist, hab gerade probiert. Also meine Befürchtung hat sich zum Glück nicht bewahrheitet. Der ist nicht so extrem süß. Der ist für Zunge eher trocken, fruchtig. Was du gesagt hast, erdig. Irgendwo geht nach hinten dann relativ eine bittere Schublade rein. Da kommt so ein bisschen, ein Kakao fast auf den Seitenflügeln von der Zunge. Aber er ist jetzt auch nicht fett oder so, wie die Nase jetzt vermuten lassen hat. Ist ein bisschen anders. Also die Nase und der Gaumen, die driften ein bisschen auseinander. Finde ich aber ganz cool.
Das ist so richtiger Kakao, ne? Also es ist kein so ein gesüßter Kakao. Ja, genau so. Mhm. Edel Kakao. Mhm. Mhm.
Oh, die Nase ist cool.
Der ist schön cremig im Mund.
Mhm. Findest du?
Ja, finde ich schon. Im Mund gefällt mir.
Ich muss nochmal probieren.
Fand ich den ganz nett. Hat auch ordentlich Eiche drin, ne? Also da, der hat gut Holz. Gut Holz vor der Hütte. Nee, das ist schon ordentlich aufgeladen alles.
Aber leider.
Mit der Sherryfrucht tue ich mich jetzt, die ich in der Nase hatte, mit den Gummibärchen ein bisschen schwer.
Ja.
Ja, das ist doch mehr die würzige Variante. Mhm. Vielleicht so ein bisschen so Birnenschale oder so ein Kram.
Ja, auch die Trockenheit passt dazu.
Wenn dann eher was Helles.
Der Abgang ist leider ein bisschen kurz.
Short, ja. Ist sehr short. Man hat eigentlich relativ schnell, bleibt so eine Bitterkeit im Mund zurück. Mhm. Ich mag das ja eigentlich, wenn es ein bisschen bitter ist am Ende. Es ist nicht eklig bitter, also es ist nicht sozusagen unangenehm bitter, sondern wie so ein bisschen so dunkle Schokoladenbitter. Mhm. Kakaobitter, finde ich.
Und jetzt habe ich endlich meinen Kaugummi-Geschmack aus dem Mund verbannt.
nach zwei
Schlücken. Kleiner Spaß. Jetzt ist die Nase auf einmal anders und wird sehr und geht sehr ins, was ist das? Ätherische so ein bisschen rein. Ich mag das ja. Wirklich so auch so ein bisschen Kiefernadeln oder sowas.
Sandelholz, Kiefernadeln, irgendwie so die Richtung, ne?
Mhm. Das ist voll interessant. Also die Nase ist, also für mich auf jeden Fall. Ich würde jetzt gerne sowas, wie Ralphie manchmal macht, hier so irgendwie It's a Malt Markt, würde ich ihn jetzt hinhalten. It's a Sniffelstick.
Sniffelstick?
It's a Sniffelstick. Das ist richtig einer zum Riechen. Also die Nase ist fantastisch, wirklich. Ist echt schön. Und es ist schön, dass die sich halt auch so ändert, so mit der Zeit. Wir hatten den jetzt vorher, keine Ahnung, 10 Minuten stehen. Ja, hat man schon auf jeden Fall eingeschenkt. Cool.
Ich bleib dabei im Mund, ganz cremig, ganz nett. Mhm, aber er fällt im Vergleich zur Nase brutal ab, ne?
Also die Nase ist echt cool. Aber dann so, Ist aber einer fürs Lagerfeuer mit Freunden.
Also kann ich mir gut vorstellen.
Tut auch keinem weh.
Wobei,
vom Alkohol her, wenn der jetzt irgendwie.
Du brauchst immer Bier dazu, ne? Also ich glaube, die Bitterkeit nach dem zweiten, dritten davon.
Meinst du? Vielleicht hast du dich auch dran gewöhnt.
Könnte sein, ich denke da zwischendurch mal ein schönes Stout oder ein gutes Pilz. Mhm. Bin sicher nicht verkehrt, wenn du davon eine Flasche trinken möchtest mit 3-4 Leuten.
Naja, eine Flasche musst du nicht immer gleich trinken.
Ja, du reden ja jetzt am Lagerfeuer hocken mit einer Flasche Schnaps.
Obwohl, wir haben ja gerade auch eine Flasche leer gemacht hier.
Genau, ich wollte gerade sagen.
Schöne 5cl-Flasche. Das finde ich übrigens cool bei Magmyra. Die kannst du ja immer kaufen, diese kleinen 5cl-er. Mal zum Probieren. Von allen Qualitäten.
Okay.
Und das gibt es viel zu wenig, dass es original abgefüllte Probiergrößen gibt. Also es gibt schon welche, aber relativ, also nicht in der breiten Masse. Also hier der Aufruf auch an alle unabhängigen Abfüller, bringt mehr solche kleinen Größen raus. Das finde ich ganz cool. Zum Beispiel bei Malls of Scotland gibt es das immer. Die haben immer so ein paar zumindest als kleine Sampleflaschen mit am Start.
Der Brüder obwohl, standardmäßig mit seinen 10cl-Flaschen immer.
Stimmt. Auch gut, ne? Das stimmt, das gibt's auch.
Das finde ich ganz cool. Ansonsten gibt es ja oft so Miniaturen-Sets und sowas, ne, wo du dann immer gleich so irgendeine Range von irgendwie.
Hast du schon mal gekauft?
10, 12, 18 oder sowas dann hast. Nee, gekauft habe ich, weiß ich gar nicht. Doch, ich habe mir mal von Paul John, diesem indischen, dieser indischen Distillerie mal das Standard-Set gekauft. Mhm. Aber das war mehr so ein, nennt man das so nett, Beifangartikel.
Also um die Versandkosten zu optimieren. Nee,
das war irgendwie bei einer Shop-Auflösung, also ich weiß gar nicht, so heiß drauf, aber es war bei einer Shop-Auflösung, gab es das irgendwie für 8 Euro hinterhergeworfen, so 3x5cl.
Okay.
Das war noch eins von da, das habe ich mitgenommen.
Ein sogenannter No-Brainer.
Ja, das war einfach mitgenommen. Ansonsten, ich habe von Thieling aus der Distillerie als Mitbringsel.
Warst du schon dort?
Nee, als Mitbringsel von meiner Frau, die war da.
Ja.
Und die hat mir so ein Set mitgebracht. Das steht sogar noch untouched irgendwo rum seit ein paar Jahren. Noch gar nicht in der Hand gehabt wieder. Aber das habe ich auch noch. Das ist auch so ein schön, also so schön mit einer Geschenkpackung und so. Das ist ganz nett gemacht, also optisch auch schön.
Ja.
Und das ist eben so der Punkt. Ich finde so einen einzelnen Mini, wie man den auch im Flugzeug kaufen können müsste, finde ich eigentlich am besten. Ne? Einfach 5cl in einer einfachen Flasche mit dem Etikett drauf, fertig.
Hier beim, wie heißt das Teil? Border Shop Puttgarden. Da gibt es Richtung Kasse unten im Erdgeschoss so eine Wand voll mit Miniaturen, aber alle möglichen Spirituosen und so weiter und so fort. Das ist ganz geil. Da kannst du halt überall dir nochmal einen rauspicken. Und da gibt es halt auch so Sachen wie, keine Ahnung, Ball Blair und sowas. Sowas ist das alte Design, kannst du da nochmal mitnehmen als kleine Mini-Flasche und so. Das ist ganz geil gewesen. Fand ich ganz cool. Und noch was zu den Miniaturen, was ich jedem empfehlen kann, der vielleicht so einen Freund oder eine Freundin hat, die sich vielleicht oder der sich für Whisky interessiert, aber so noch am Anfang steht. Richtig geiles Set zum Verschenken ist von, jetzt komme ich nicht auf den Brennereinamen.
Das ist ja mal ein dicker Hund, Tim. Jetzt kündigst du das hier so riesig an, machst sogar mit deinen Händen noch hier Trommelwirbel und dann?
Ja. Glenmorangie natürlich.
Ah.
Da gibt es so ein Set mit viermal 0,1 und da hast du drin den Original 10-Jährigen, dann den Quinta Ruban, den Nektar d'Or und den, was war da noch, der mit dem Port?
La Santa hast du noch
vergessen. Ach, La Santa habe ich vergessen, genau. Quinta Ruban ist Port, Sherry ist La Santa. Die vier hast du da drin. Das ist ziemlich geil, das Set. Das habe ich mir auch mal gekauft. Ansonsten, weiß nicht, Talisker hat jetzt wieder so ein paar Sachen
davon. Es gibt von Glenmorangie auch ein Set mit 0,2 Flaschen.
Das sind aber nur drei.
Das sind drei drin, genau. Das ist auch cool.
Ja.
So 0,2er Sets sind natürlich, also wo 0,2 Flaschen drin sind, sind auch cool. Es gibt von Compass Box ein sehr schönes Set. Mhm. Da ist der, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, der Spaniard drin. Der Peat Monster und der Spice Tree.
Schöne Abfüllung, alle drei.
Ist cool, ne? Du hast erst Sherry, dann hast du dann irgendwie so den eher würzigen und dann hast du noch den sehr rauchigen. Cool.
Aber es gibt gar nicht so wenig, weil wo du das gerade sagst, weißt du, was mir noch einfällt? Es gibt sowohl von Port Charlotte als auch von Bruichladdich solche Sets. Das, entweder kann man die einzeln kaufen als 02er oder als Set, wo man so drei verschiedene drin hat. Die sind ziemlich geil. Ich liebe diese kleinen 02er Flaschen. Das ist das Beste, weil die nehme ich immer später dann, um mir irgendwie, keine Ahnung, zum Cocktails mixen, sie Sirupe abzufüllen und so einen Kram, wenn man die selber gekocht hat und solche Sachen. Perfekt. Und ist halt eine geile Größe. Gehst irgendwie wandern mit Freunden, nimmst du eine kleine Flasche mit und dann zauberst du die irgendwo hervor. Dann ist es echt perfekt. Das ist richtig geil.
Nein, definitiv. Also das, die 0,2 Liter Flaschen sind schon ganz cool dafür. Ich finde aber, oft ist das nicht so attraktiv. Also zum Beispiel bei Glenfarclas finde ich das sehr unattraktiv, diese Sets. Wenn da 10, 12, 15 drin ist, da denkst du dir irgendwie, also die ersten beiden kannst du schon mal weglassen. Dann sind die vom Literpreis her irgendwie 10-mal so teuer.
Ja, das ist ja normal.
Ja, aber bei günstigen Abfüllungen fällt mir das nochmal besonders auf. Ne? Wenn dann sozusagen da so ein irrer Preissprung drin ist aufgrund der Miniatur. Das fällt mir vor allen Dingen bei günstigen Malls auf. Wo es dann ein bisschen besser wird, ist das nicht mehr so. Aber gut.
Also ich erinnere mich an Glendronach, die hatten ein geiles Set. Zwei verschiedene sogar. Es gab einmal 12, 15, 18. Mhm. Und dann gab es eins mit, ich glaube, 12, dann diesem Highland Pete oder wie der heißt. Und noch irgendeinen. Also gab es eins, 12, 15, 18, das war geil, das Set auf jeden Fall, weil da hat man auch relativ lange noch, wenn man das irgendwo mal sieht, da ist nämlich der alte 15er drin. Das wird schon ewig nicht mal produziert.
Ja.
Wenn du es irgendwo siehst, da ist halt so ein 15L-Sample noch von dem alten 15er drin. Was ganz geil ist, auch von dem alten 18er im Endeffekt. Was ganz cool ist. Kann man auf jeden Fall mal machen. Also Miniaturen, ich mag das, so von ab und zu zumindest mal, dann nehme ich mir sowas mal mit. Klassiker auch, weiß nicht, Springbank. Ich hätte mal so ein Longrow-Sample einfach, das war ganz cool. Da ist einfach nur dieser Longrow-Peated drin, dieser ganz normale.
Ja.
Springbank 10 haben wir ja letztens hier bei dir, den hast du ja gerade offen verkostet. Komischerweise ist es halt echt nicht so mein Fall, der 10er. Ich muss den vielleicht heute nochmal probieren, aber letztens, ne, da hat er mich irgendwie voll auf dem falschen Fuß erwischt.
Du, das ist ja immer so. Also A, dass man nicht immer die richtige Tagesform hat. B ist bei Springbank aber auch ein 10er von 2019, nicht der 10er von 2016 oder von 2017. Und
ja,
das ist halt auch immer, also die haben wirklich massive Batch-Variationen, wie das sonst keine andere
Distillerie,
glaube ich, hat.
Ja.
Die legen überhaupt keinen Wert darauf, dass der 10er genauso schmecken muss wie letztes Jahr.
Ja, Hauptsache, er ist 10 Jahre alt.
Genau.
Ja, okay. Kann sehr gut sein.
Da, das ist immer eine Wundertüte, wenn da das neue Batch rauskommt und du machst die dann auf oder das neue Apfeljahr dann in dem Fall.
Mhm. Aber zurück nochmal zu McMurra. Schöne kleine Flasche.
Wie gesagt, weißt du, was der kostet?
Oh, keine Ahnung, du.
Habe ich jetzt auch nicht, Profi oder so, auch
nicht,
ne?
Nachgeguckt. So ja, meistens waren die so in dem Dreh rum verkraftbar. Und wie gesagt, für mich in der Nase fantastisch. Leider fällt er dann ein bisschen ab, aber auch nicht so, dass ich sagen würde, okay, das kannst du nicht trinken, ganz im Gegenteil. Wie gesagt, dadurch, dass die Nase so in die Höhen hebt, ist dann das am Ende vielleicht ein bisschen verkraftbar.
Also wer McMurra mag, für den wird es auf jeden Fall interessant sein. Und ich weiß jetzt nicht, ob es der Einstieg in die McMurra-Welt sein sollte, aber wer so ein bisschen Rauch mag und einen anderen Rauch mal ein bisschen eine andere Nase halt, ist schon cool. Das ist schon nett gemacht.
Also handwerklich auf jeden Fall top.
Ja, kann man nicht meckern. Wie gesagt, auf der Zunge holt er mich nicht ganz so ab, aber gut, das ist auch nicht schlimm.
Sei es drum. Herrlich, herrlich, herrlich. Willst du gleich weitermachen hier?
Ich glaube, ich hole mir mal einen Stout zwischendurch.
Ja, mach das mal. Bringst du mir jetzt mit? fast. Dieses Stout ist immer ganz gefährlich. Das hat wenig Kohlensäure. Und was ist ganz gefährlich, das hat ja zum Glück auch wenig Alkohol, irgendwie 3,8% oder so, ne?
Hä?
4,1?
Wirklich? 4,2?
Ja. Das geht. Und wenn man hier gerade frisch mit dem Rad hergekommen ist, jetzt hat keiner mehr was verstanden. Olli direkt ins Mikrofon. Cut!
Mit Absicht.
Ja. Ja, dann fließt das immer gut hinter, auf jeden Fall, das Erste. Das hast du ja letztens schon gesagt, das verdunstet.
Das Erste verdunstet auf der Zunge.
Nee, ich habe dir ja was mitgebracht, noch was Zweites. Du hast heute harte Arbeit vor dir.
Wir könnten ja auch ein bisschen reden, aber nee, wir müssen jetzt wieder
arbeiten. Ich wollte gerade sagen, wir haben doch genug geredet hier gerade. soll der Spaß, was soll der Geiz? Wir sind nicht zum Spaß. Nun ja, uns warten wir die Aufgabe eigentlich bis Anfang Oktober, die Teile zu verkosten. Ich habe das schon gemacht und Olli darf heute noch. Und zwar ist das die 26. Blind Tasting Challenge von FOSM. Und diesmal unter dem Namen Sherry-Reifung weltweit. Das heißt, es kann aus der ganzen Welt sein. Und die Aufgabe ist im Endeffekt, natürlich, was hast du hier im Glas, Olli? Was für eine Art von Whisky, also ist es ein Blend, ist es ein Single Malt, ist es ein Single Grain?
Mhm.
Oder was ganz anderes? Nee, es ist schon Whisky auf jeden Fall. Stärke ungefähr, so Pi mal Daumen, kannst du sagen, weiß ich nicht, 40 bis 43 sage ich immer, 43 bis 46, so diese Richtung so, oder halt, keine Ahnung, 62,9. Und wenn du richtig gut bist, dann überlegst du mal, was könnte das für ein Produkt sein? Also ist das jetzt, keine Ahnung, ein Octomore 12.1 oder vielleicht doch eher ein Artback Corey Reckon. Und hier noch eine Sonderaufgabe. Du sollst erraten, was ist denn, also alle sind auf jeden Fall Sherryfass gereift und du sollst mal überlegen und mal schauen, was könnte es denn für ein Sherryfass gewesen sein? Also Oloroso, Manzanilla.
Manzanilla. Habe ich überhaupt keine Ahnung von. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Also da bist du auf jeden Fall, glaube ich, besser drin als ich. Könnte nicht mal alle Sorten aufzählen.
Aber und am Ende des Tages zählt aber nur, schmeckt oder schmeckt nicht.
Das ist ja
vernünftig. Das wäre wichtig, genau. Vielleicht noch irgendwie einen Gewinner küren, der dir am besten gefällt. Das wäre relativ herrlich. Und wie gesagt, wenn du das Produkt hast, dann kannst du natürlich auch sagen, so aus welcher Brennerei kommt das ungefähr. Es sind drei Whiskys insgesamt. Die drei Whiskys sollte man im Endeffekt auch in der Reihenfolge verkosten. Eins bis drei. Der erste, den hast du gerade in der Hand. Erzähl mal.
Ich habe mir den ersten eingegossen. Der ist sehr helltönig. Und von der Nase her war mein erster Gedanke ein Grain oder ein Blend.
Okay.
Sehr leicht, sehr cremig, wenig Körper, so auf den ersten Gedanken.
Okay.
Aber es war jetzt so eine erste Nase.
Ja, ist ja in Ordnung. Die erste Nase ist meistens die beste. Ja, also länger als 2 Minuten verkoste ich das auch nie. Nein, kleiner Spaß, ich setze mich da schon irgendwie einen Abend lang hin, wenn ich das immer mal mache. Und ich finde es auf jeden Fall interessant, dieses Blind Tasting, weil ich mache es eigentlich immer so, ich stelle mir die drei Sachen dann hin und dann verrieche ich erst einmal quer. So den ersten einmal kurz reingerochen, den zweiten einmal kurz reingerochen und den dritten einmal kurz reingerochen. Und danach bin ich komplett verwirrt.
Ja, das verwirrt mich jetzt auch, was ich... Ich mache das jetzt mal. Das verwirrt mich natürlich jetzt auch. Nee, aber das, ich glaube immer noch, die anderen beiden, die haben ein bisschen... sind ein bisschen dichter, ein bisschen mehr von allem.
Okay.
Das hier ist für mich ein relativ zartes Pflänzchen. Es könnte natürlich auch ein ganz leichter Single Malt sein, aber ich rieche jetzt eher so diese klassisch, also es gibt ja keine klassischen Grain-Noten, ne? Aber dieses Karamellige, dieses Süße, vielleicht ein ganz bisschen Popcorn. Und wenn das Sherry ist, dann ist das wirklich nur ganz zart aus einem Riefelfass geküsster Sherry.
Ja.
Und deswegen habe ich vielleicht doch das Gefühl, es könnte eher ein Grain oder ein Blend sein.
Wo wärst du denn? Also du hast noch gar nicht probiert.
Nee, ich habe noch nicht probiert.
Hast du eine Richtung schon, was für ein Sherry hier verwendet werden könnte? Könnte.
Na, ich sage ja gerade, ich kriege wenig Sherry gerade hier, ne? Ehrlicherweise, nicht viel. Ich weiß, okay. Jetzt wo ich weiß, dass es Sherry ist, würde ich sagen, okay, ja, könnte sein.
First Fill PX? Nein.
Nee, habe ich jetzt noch keinen. Ich probiere mal.
Ja, probiere mal. Das ist natürlich extrem schwierig, ne, wenn man so eine Abfüllung hat. Ich erinnere mich an Abfüllungen von Glenfarclas. Full Maturation im Sherry Bud. So, also über, keine Ahnung, 18 Jahre im Sherry Bud gewesen und dann war das aber vor Phil und das Ding hat halt einfach geschmeckt wie ein Bourbonfass. So, es hat vom Sherry auch nichts mehr übrig gewesen, ne? Ist halt manchmal extrem schwierig, finde ich.
Also von der Volumenprozentzahl her würde ich sagen niedrig, 40, 43 vielleicht. Ist so ein ganz leichter Antritt, es passiert auch auf der Zunge nicht so sehr viel. Mhm. Von daher würde ich so bei diesem Thema Grain bleiben.
Okay.
Können wir vorstellen, dass das ein Ire ist. Aber hau mich.
Gefällt dir nicht?
Gefällt mir.
Gefällt dir?
Ich mag das, ja.
Was würdest du denn dafür bezahlen?
Irgendwas zwischen... Also es kommt jetzt ein bisschen drauf an. Wenn ich jetzt weiß zum Beispiel, das ist irgendein Sherry-Fass-Finish, ja, dann weiß ich, da ist ein bisschen mehr Aufwand drin, dann würde ich vielleicht irgendwie 40 Euro dafür zahlen, ansonsten würde ich sagen 30. Ja? Also es kann ja auch, kann auch ein Blend sein, der ein bisschen, der nicht schlecht gemacht ist.
Ja.
Der ist sehr hell für einen Blend. Normalerweise werden Blends ja auch immer ein bisschen gefärbt. Mhm. Aber kann natürlich auch einer von diesen neuen irischen Blends sein. Könnte ich mir jetzt vorstellen.
Ja. Ne? Und
also, ich sage jetzt immer Irland, das ist jetzt einfach nur so ein Schuss ins Blaue. Ne?
Hast du was im Kopf für ein Produkt? Was, hast du einen irischen Blend im Kopf, der das ungefähr sein könnte?
Ich habe jetzt keinen irischen Blend im Kopf, der einen Sherry-Finish hat. Vielleicht ein Verkallen oder so, könnte ich mir vorstellen. Da habe ich ja mal den 10-Jährigen probiert im Tasting. Den fand ich eigentlich ganz nett. Und der war auch so wie der hier. Der war eigentlich wie der.
Okay.
Leicht, gefällig, gut zu trinken. Der hatte, glaube ich, 40%. Hat kein, war nicht stressig, war ja, deswegen, also der hat kein Sherry-Finish, das ist ein reiner, das weiß ich, der normale Verkallen hat 10 Jahre, ist ein reiner Bourbon-Fass. Mhm. Aber ja, aber könnte ich mir vorstellen, dass das was, irgendwas aus dieser Ecke ist, so von Irland. Ja.
Dadurch, dass die Auflösung auf fosm.de schon am vergangenen Sonntag online ging, kann ich jetzt direkt auflösen, lieber Olli. Das macht es für uns natürlich umso unterhaltsamer. Und bis auf die Marke hast du einfach mal 100% richtig.
Wirklich?
Also es ist ein, willst du vielleicht noch also wir haben ja gesagt Sherry, willst du noch eine Sherry-Sorte raten?
Oloroso, keine Ahnung.
100% richtig, sage ich ja. Also es ist, die Marke heißt The Whistler.
Ah, das kenne ich.
Genau, und das ist im Endeffekt eine Bourbonfassreifung mit Oloroso-Finish, irischer Blended Whisky, ohne Altersangabe, aber hat im Endeffekt keine Kühlfiltrierung, keine zusätzliche Farbe bekommen, 43 Volumenprozente und kostet ungefähr 32 Euro.
Wie heißt denn der?
The Whistler.
Ja, aber also ist es sozusagen der ganz Standard? Also
ja.
Die haben ja 5 Jahre, 7 Jahre, die haben ganz verrückte Namen, The Blue oder so.
Okay. Ja, der heißt The Whistler Oloroso Sherry Cask Finish.
Okay.
Grünes Label, ganz hübsch anzusehende Flasche. Sehr schön. Congrats.
Ich bin beeindruckt, also begeistert meine ich, nicht beeindruckt, beeindruckt von mir selber, nein, ich bin begeistert, hätte ich jetzt, also man hätte jetzt auch irgendwas ganz anderes sein können, ne?
Ja,
deswegen,
ja,
also das war jetzt, Irland war ein Schuss ins Blaue, weil ich glaube, ich habe in den letzten 1-2 Jahren relativ viel Iren getrunken und vielleicht hat das so ein bisschen die Erinnerung daran geweckt. Ne?
Ja, ich überlege gerade, was ich gesagt hatte, ich war auch unentschlossen bei dem, habe aber auch so in die, also Alkoholstärke, Sherry, habe auch gesagt, das ist ein, wenn dann, ein Sherry-Finish mit einem aus einem ehemaligen Bourbonfass, aber originär im Endeffekt gereift und war dann, glaube ich, habe irgendwie gesagt, das könnte im Endeffekt alles sein, genau, und habe aber gesagt, Schottland tatsächlich, weil ich irgendwie diesen Nomad im Kopf hatte, der im Schottland im Endeffekt auch ist ein Blend,
ja,
in Schottland gereift, aber dann nach Spanien geschifft, um dort nochmal einen Finish in Oloroso-Fässern zu bekommen. Das hatte ich irgendwie im Kopf. Aha. War dann vom Land her nicht ganz richtig, aber auch in Ordnung. War für mich zumindest auch zufrieden, aber das war jetzt hier natürlich auf jeden Fall.
Also ich habe ja gesagt, es wäre jetzt eher auf den Grain gegangen, ne? Aber natürlich sind irische Blends, die können auch einen Single-Malt-Anteil von 2% haben. Ne?
Ja, das stimmt.
Von daher, naja, cool, Mensch, ich bin ja hier. Krass, hätte ich nicht gedacht.
Guter Start.
Ja, bin ich aber entspannt. Ne? Jetzt,
ich wollte gerade sagen, das geht mir immer so, wenn ich so dann die Lösung schicke, sage ich immer so, oh, auf jeden Fall alles richtig. Das kann ja nur das sein. Was soll es denn sonst sein? Bitte. Ja. Du hast schon den zweiten direkt in der Hand. Und sag doch mal, wie sieht der von der Farbe her anders aus oder genauso? Oder was fällt dir an Unterschieden auf?
Der ist deutlich dunkler. Der hat so ein, was ist das? Dunkelgold, würde ich sagen. Läuft relativ schnell dick die Wand, Glaswand runter.
Mhm. Ja, der zieht auf jeden Fall ordentliche Nasen, ne?
Der zieht dicke Nasen und die laufen schnell runter. Die bleiben nicht, die verharren nicht, sondern sie ziehen wirklich gleich runter.
Wir sind hier übrigens kein Drogen-Kokain-Podcast. Wir ziehen hier keine Nasen. Der Whisky, der zieht Nasen.
Genau, die Legs.
Genau.
Oder wie heißt das? Staves? Ich weiß nicht genau. Sagt man, glaube ich, auch.
Ich weiß nicht. Ich kenne es nur als Legs.
Ja, egal. Ja.
Und der sieht auf jeden Fall im Glas ganz gut aus. Und auch für euch, die ihr euch hier fragt, so, der Olli knallt jetzt hier drei Whiskys ineinander weg. Im Endeffekt, er nippt im Endeffekt einmal kurz. Beim ersten im Endeffekt zweimal. Und ich sag mal, von den 2,5 cl sind jetzt locker wirklich noch mindestens 2 bestimmt im Glas oder 1,5.
Ja, ich habe ja, also ich habe von den 2,5 cl noch,
ach, da ist ja auch
1,5 cl noch in der Flasche. Ja. Ich habe wirklich nur ganz, vielleicht irgendwie, also einen kleinen Zip genommen.
Genau. Ich finde, das ist auch wichtig. Also wenn ich zum Beispiel auch irgendwie Samples habe, in der Regel probiere ich dann auch ein-, zweimal. Das können wir jetzt natürlich nicht machen. Und versuche dann halt auch immer so 1 cl oder so. Das reicht eigentlich in der Regel aus. Ne? So diesen kleinen Sips so ein bisschen. Manchmal hat man Whiskys, da muss man große Schlücke nehmen. Dann reichen die 5 cl ganz gut. Das hat man tatsächlich. Aber ganz häufig ist es so, vor allen Dingen bei Fassstärken, da reicht irgendwie 1 cl aus zum Probieren. Weil du riechst sowieso 90%, finde ich. Und das Probieren und sich Zeit nehmen, das ist dann irgendwie, also für mich zumindest, ist viel wichtiger. Ich glaube, bei dir war es jetzt auch so, dass du irgendwie das meiste schon raus hattest, da hast du nur dran gerochen.
Ja, es kommt ein bisschen drauf an, so auf den Whisky auch, aber du, vom Prinzip hast du natürlich recht. In dem Moment, wo du ein CL im Glas hast, ist das so für eine Beurteilung, so eine erste, schon okay.
Hm.
Ja, wenn ich jetzt ein 5-CL-Sample habe und ich kann damit irgendwie an 2-3 verschiedenen Tagen mal ein bisschen dran rumarbeiten, dann der Tim, ich bin ein bisschen aus dem Konzept hier gerade, weil der Tim gesagt hat, er hat gesehen, dass noch was in der Flasche drin ist und möchte jetzt doch noch mal einen kleinen Nipper nehmen, was ja auch völlig in Ordnung ist.
Ich will dir einfach mal kurz das auch mit nachvollziehen.
Was, nee, du, ich finde das sehr so schön, dass du das, dass du da, ich habe hab ja vorhin bist. Gesagt, du hättest es ja auch gleich machen können.
Ja, nee, alles gut. Ich habe jetzt mir von dem zweiten hier einfach mal, weil ich ja wusste, was im ersten drin ist. Nein. ich habe mir von dem zweiten auf jeden Fall einen Schluck mit eingeschenkt.
Aber weißt du, das ist so der Unterschied. Ich mag das, ne? Also ich mag auch so junge Blends aus Irland.
Ich finde den nett. Insbesondere cool, der, weil so, der so eine, also so eine schöne, hellfruchtige Nase hatte. Die Nase hat mir gut gefallen. Ich hatte so auch so Sachen wie, obwohl es halt eine Sherry-Abfüllung ist, so, wie heißt denn das? Sternfrucht und solche Sachen. Das mag ich immer sehr an Whiskys, wenn es so ein bisschen spritzig ist, wenn so ein bisschen so dieses Bourbon-Fass gereifte, das mag ich total. Und hier hat im Endeffekt bei dem ersten gerade diese Sherry-Fassreifung nicht so die Überhand genommen.
Mhm.
Und was sagst du bei Nummer 2?
Ich würd jetzt sagen, das ist so ein typischer Speyside Highland Sherry gelagerter Whisky.
Mhm.
Okay. Jetzt so auf die, also ich habe noch nicht probiert, ne?
Ja.
Reine Nase.
Ja, ja.
Ich würde sagen, irgendwie 43-46%.
Probier erst mal.
Von der Nase her, wieso? Ja, ich werfe das jetzt mal so rein, was mir da so in als Idee kommt.
Ja.
10 bis 15 Jahre und ja, wie gesagt, so irgendwo so diese Speyside Highland-Ecke, hätte ich so gedacht.
Interessant, auf jeden Fall. Der ist, also ich finde ihn auch.
Und vom Sherry her habe ich jetzt gar nicht so eine eindeutige Zuordnung. Ich würde ihn eher in die Oloroso-Ecke wieder stecken. Sind das alles verschiedene Sherry-Sorten in den drei Abfüllungen oder können sich die auch doppeln?
Das steht nicht da.
Okay, gut.
Dann, also ich könnte es dir jetzt sagen, aber es steht nicht, also
nee, dann würde ich
originär stand nur da sowas wie Sherry-Sorte und Reifung, Fragezeichen. Also ist es eine Voll-Sherry-Reifung oder ein Sherry-Finish? Und mehr steht nicht da, stand nicht da. Das macht es sehr, sehr schwierig, weil man so viele offene Varianten hat, vor allen Dingen bei Sherry.
Ich glaube aber, das wird jetzt für mich eher so in so eine Richtung Vollreifung gehen. Mhm. Ich probiere mal.
Was macht für dich eine Olo? Achso, probier erstmal. Ja. Du kannst ja so lange überlegen. Ich finde es extrem schwierig, so Sherry zuzuordnen. Mit der Zeit kriegt man das so ein bisschen hin. Ich finde immer PX extrem quietsch-süß, viel Schokolade, relativ viel Leder auch. Aber beim Oloroso fällt mir immer auf, okay, da hast du schöne nussige Noten. Auch wieder dieses Leder, aber eher in die trockene Richtung, nicht so süß, ein bisschen geschmeidiger. Dann Manzanilla ist halt tatsächlich, hätte ich nie gedacht, ist halt tatsächlich so salzig und das finde ich eigentlich ganz geil. Und Palo Cortado geht so ein bisschen säuerlicher. Wenn du jetzt so von
Salz quatscht, ne, dann kriege ich das natürlich auch hier gleich auf die Zunge.
Aber okay.
Hat er aber, glaube ich, nicht. Das ist jetzt nur, weil du mich hier wieder primest mit
deinem. Oh, warte mal, ich gucke mal meine Notes an. Sorry, ist natürlich doof, wenn einer daneben quatscht, ne?
Ich höre dir ja zu beim Verkosten. Und das brennt sich natürlich gleich in mein Gehirn. Mhm. Der ist, also ich würde sagen, das ist wieder ein Oloroso, aber eine Vollreifung.
Ja.
Ich habe das, was ich, also ich habe nicht diese klassischen Aromen, die du mit dem Bourbonfass mitbekommst, mit Vanille und Süße und hier ist relativ viel Tannine, würzig, nussig so ein bisschen. Ich würde sagen, das ist ein Oloroso. Vielleicht ein Cream Sherry oder so, wo ein bisschen PX noch mit drin ist. Aber würde ich jetzt nicht auf Platz 1 sehen von dem, was da drin ist. Deswegen würde ich sagen, Oloroso.
Stärke?
46.
Okay.
Ein bisschen mehr, aber nicht dramatisch mehr als der andere, der erste. Mhm. Aber viel gehaltvoller, ne? Und der Mund zieht sich zusammen, also der Mundraum wird trocken. Von daher würde ich, geht so ein bisschen so, finde ich, in die Ecke europäische Eiche Oloroso.
Okay.
Mhm. Würde ich jetzt mal hinwerfen. Mhm. So.
Ich habe gerade auch mal probiert. Was würdest du denn hier für ein Alter veranschlagen?
12 bis 15. Darf ich Ranges machen oder muss ich sagen?
Klar, mach Ranges. Alles kann, nichts muss.
Ja, 10 bis 6 bis 35, nein.
Ja, aber, nee, also ich mache immer so, beim Alkohol immer in Dreierschritten im Endeffekt. Du würdest auch beim Alter machen. Ne? Also 0 bis 3, 3 bis 6, 6 bis 9, 9 bis 12.
12 also ich tue mich bei Sherry-Abfüllung mit Alter sehr schwer, noch mehr, ich tue mich noch schwieriger damit als bei Bourbon-Fassreifung oder so. Weil die Intensität des Fasses halt, das beim Alter halt auch einem was vorgaukeln kann.
Total, oder? Ist dir das schon mal passiert, dass du wirklich einen Whisky für extrem alt gehalten hast, obwohl er so, keine Ahnung, 2,5 Jahre war?
Zweieinhalb,
jetzt übertrieben nicht, gesagt, aber, natürlich.
Also es gibt ja Noten, die bekommt man halt nur durch eine gewisse Reifezeit, aber wenn du ein ziemlich gutes Sherryfass hast, das hat schon so Ledernoten und da hast du dann irgendwie so Dinge drin, die dich so ein bisschen an so ein, gerade bei PX hat man das manchmal, finde ich, wenn du dann so eine Staubigkeit noch drin hast und sowas, ne? Mhm. Diese Süße, aber trotzdem halt irgendwie so ein bisschen so alte Noten.
So
und
dieses, so. Du ziehst den Finger über eine alte Schrankwand und da ist so eine, dieses, ja.
Irgendwie sowas, ne? Und dann denkst du, okay, also war nur 12 Jahre, okay.
Das ist mir mal mit einem Aberlauer Abonnat passiert. Den habe ich tatsächlich mal auf, ich weiß nicht, ob 18 oder sogar noch älter geschätzt. Weil ich einfach gesagt habe, boah, das ist so ausbalanciert, das ist so trotzdem kräftig und die Noten, die passen einfach so gut zusammen. Der muss ein ordentliches Alter haben. Und dann war das, was ein Abonnat ist, im Endeffekt, keine Ahnung, 8 Jahre alt im Schnitt. Ja, wo du dann auch so denkst, so krass, das gaukelt einem schon ordentlich was vor. Zumindest mir manchmal. Aber oftmals, finde ich, schmeckt man auch so bei einem aufgesetzten Sherry. Diese Jugend sticht auch manchmal vor. Also jetzt zum Beispiel auch bei unserem Fass, was wir rumliegen haben, man kann da nicht wegreden, dass es im Endeffekt, keine Ahnung, wie alt ist das? Fast 3 Jahre nur ist.
Naja.
Das ist.
Also ich glaube nicht, dass das ein hochprozentiger ist, sondern der ist irgendwie so 46 oder sowas.
Okay.
Ich würde sagen, der ist 12 Jahre.
Land?
Schottland.
Brennerei?
Ins Blaue. Glengoyne.
Okay.
Glengoyne, Glenfarclas, nee, Glenfarclas nicht, Glendronach.
Okay.
Ja, obwohl er ist auch ein bisschen kräutrig am Ende. Könnte auch irgendein, nee, aber ich glaube es ist, nee, ich glaube nicht, dass es ein Glenfarclas ist. Ich habe allerdings auch bestimmt jetzt ein halbes Jahr keinen Glenfarclas getrunken. Ne?
Sheriff was?
Ich tue mich ein bisschen schwer. Er wird jetzt
am beziehungsweise Ende, Reifungsart.
Er wird am Ende ein bisschen kräutriger, von daher ja. Würde es schon wieder ein bisschen zu auf PX gehen, aber ich sag mal Oloroso.
Okay. Gefällt dir oder gefällt dir nicht?
Würde ich mir vielleicht nicht, also wenn ich jetzt auf den ersten sage ich okay, aber begeistert mich jetzt nicht.
Würdest du also nicht kaufen? Dann musst du auch keine Preis-Range angeben, die du bezahlen würdest.
Ich denke, das ist ein 35 bis 45 Euro Whisky.
Ja.
Würde ich so einfach sagen. Das würde jetzt passen zu dem, was ich gesagt habe, mit 12 Jahren, mit Space Side, mit Vollreifung. Aber kann natürlich auch was ganz anderes sein. Jetzt sagst du irgendwie Kavalan oder so, weißt du dann?
Es ist was ganz anderes. Und zwar ist es im Endeffekt, ich muss noch mal gucken, was ich für, ich fange mal mit der Reifung an.
Ja.
Wo lag der Gerät drin? Und zwar kommt der aus sowohl Ex-Bourbon als auch PX und Oloroso-Fässern. Und hat kein Alter. Das ist eine Nas-Abfüllung aus Israel.
Ah, Milk and Honey?
Ja. Guck an. Und zwar ist das der Milk and Honey Elements Sherry. Ich glaube, den sowas ähnliches hattest du schon mal im Glas, ne? Auf der Hanse Spirit hattest du mal einen Single Cask aus dem Sherry-Fass.
Das war nur Sherry-Fass.
Genau.
Und das hätte ich auch, also das war so ein richtig dreckiges, dunkle Brühe war das. Also das war nichts mit dem hier vergleichbar. Ne?
Ja.
Also hätte ich jetzt auch nicht erkannt wahrscheinlich, aber ich meine nur, das war so eine Sherry-Fass-Probe, die mit hatte. So aus dem Fass gezogen, so eine 07er Flasche.
Ja.
Aber begeistert also, mich nicht.
Mir hat der gefallen. Also ich fand den cool. Irgendwie aus dem Grund, weil der diese Reifentöne hatte und für mich hat unterschwellig diese Jugend voll mitgeschwungen. Also das war so ein schönes Gegenspiel. Reifer Sherry, die süßlichen Noten auch vom Bourbon wahrscheinlich und vom PX. Das hat für mich, ich fand den ganz geil. Also ich habe auch gesagt, hier, den muss ich nicht haben, würde ich kaufen. Ist ganz gut. So, was kostet die Flasche? Um die 55 Euro im Endeffekt. Kann man machen, muss man nicht. Ich fand ihn ganz cool, fand ihn ganz interessant. Hatte mir eigentlich ganz gut gefallen.
Ist ein bisschen schade, weil mir, ich möchte eigentlich, dass mir Milk and Honey gefällt. Ich hab den Classic mir mal gekauft, also diesen Standard von denen. Auch der ist nichts Besonderes. Aber für 3, 4, 5 Jahre alten Whisky ist das schon cool.
Mhm.
Und der ist ja auch nicht älter.
Nee, eben. Ne? Also der ist relativ jung.
Deswegen, das ist alles junges Zeug. Und klar, in der Hitze von Tel Aviv reift sowas natürlich noch ein bisschen anders.
Ja.
Und das war ja auch die Idee von dieser Distillerie, da eben auch kurzfristig mit Ergebnissen um die Ecke kommen zu können. Aber es ist halt tatsächlich so, dass ich glaube, dass man sagen kann, dass die schon etwas tun damit, was andere machen, sehr nahe kommt. Also deswegen, ich bin jetzt nicht umsonst, glaube ich, auf einen etwas gesetzteren Schotten gekommen.
Ich wollte gerade sagen, du hast gerade getippt, irgendwie 12 Jahre.
Deswegen.
Anfangs Speyside, dann Highland.
Hätte jetzt für mich auch ein Glengoyne 12 oder ein Glendronach 12 oder so Quatsch sein
können. Ja, das ist schon, also finde ich dann schon abgefahren. Spricht ja für die mit ihren
vier Jahren. Ich muss aber auch sagen, ich habe jetzt auch lange keinen Glendronach 12 oder Glengoyne 12 mehr. Aber so die Idee, die ich habe von einem 12-jährigen Sherry-fast gereiften Schotten, dem kam das jetzt relativ nahe.
Also ich muss schon sagen, der ist ganz schön aufgeladen. Also der ist wirklich, da ist halt fast nichts anderes mehr außer Sherry da. Ne? Also so wirklich, ich könnte jetzt daran nicht ausmalen, was macht denn diese Brennerei aus? Das funktioniert nicht, weil das hier, es steht wirklich, wirklich der Sherry volle Möhre im Vordergrund.
Der Whisky ist koscher.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, ist er.
Okay.
Das macht auf jeden Fall, ist ein wichtiger Punkt der Brennerei.
Koscher, okay, aber wie, also es stellt sich mir die Frage, vielleicht kannst du mir die beantworten, wie brenne ich koscher?
Du musst Menschen jüdischen Glaubens als in der Produktion da drin haben.
Ausschließlich? Oder reicht
eine Person? Das weiß ich nicht, Person. Aber da gibt's Regelungen irgendwie für. Und da das in Tel Aviv gemacht wird, glaube ich, ist das auch relativ machbar. Mhm. Und da gibt es auch noch so ein paar Prozesse. Ich weiß nicht, ob es im Umgang mit, also bei Tieren ist der, glaube ich, wichtig. Ne? Also wenn du Fleisch verarbeitest.
Absolut, ja.
Ob das jetzt bei Getreide ist und beim Brennen ist, weiß ich jetzt nicht.
Das kann natürlich, da stecke ich zu wenig in der Materie, aber das kann natürlich sein. Aber ist ja natürlich eine coole Sache, wenn das so ist. Mich würde halt auch interessieren, ob denn auch zum Beispiel, was weiß ich, es schottische Brennereien gibt, die koscher sind, die koscheren Whisky produzieren.
Habe ich zumindest noch nicht von gehört.
Es macht zumindest keine Werbung damit.
Ich habe mal im Supermarkt koscheren Wodka gesehen.
Okay.
Aber ist auch schon ein bisschen her. Ich weiß auch gar nicht mehr, was für eine Marke das war, aber da stand koscher drauf.
Okay. Abgefahren.
Mhm. Schon ein bisschen her.
Das wusste ich nicht. Das ist neu
für mich. Yes, yes, yes.
Aber wie gesagt, wir sind ja nicht zum Spaß hier.
Nummer 3. Das ist jetzt auf jeden Fall ein PXer.
Bist du dir sicher?
Ja.
Okay. Wie kommst du darauf? Also woran machst du das fest?
Also die Nase, die erste Nase ist jetzt so Maggi-Kraut. Maggi-mäßig süß. Mhm. Riecht süß, riecht nach Maggi-Kraut. Liebstöckel. Würde ich sagen. Verbinde ich jetzt erstmal auf den ersten Wurf mit einer PX-Note. Mhm. Und viel mehr habe ich da jetzt auch gar nicht so auf den ersten. Sind das eigentlich alles, sind das Originalabfüllungen alles?
Das steht hier nicht da.
Also könnte auch irgendwie eine Signatory, irgendwas.
Ach so.
Single Cask, tralala.
Rein theoretisch könnte es das sein. Okay. Aber ich bin mal so fair und sage nein. Das sind alles OAs.
Okay.
Ja, aber es steht immer nichts da weiter. Die Infos, die du hier so hast, sind halt wirklich so, hier, du hast 3 Whiskys, probiere die bitte in der Reihenfolge. Und dann stand hier so noch da, kennst du die Sherry-Note, Fino, Oloroso, PX, Amontillado, etc. pp. Und ab geht er, Peter. So ist du dann im Endeffekt erraten. Ich finde das ganz schön, also ich bin danach immer so ein bisschen lost.
Ja, total. Also ich finde, es wird auch schwieriger mit jedem weiteren, ne? Weil dann kommt man immer in diese Idee, dass sich derjenige, der sich dieses Blind-Sample-Ding ausgedacht hat, ja versucht, verschiedene Komponenten darzustellen. So denke ich dann.
Ja.
Denke mir, okay, jetzt hatten wir erst einen Grain, dann hatten wir also einen Verrückten aus Irland, dann oder einen Blend. Dann hatten wir jetzt was Internationales, jetzt muss ja der Schotte kommen. Mhm. Jetzt rattert in meinem Kopf schon wieder, was für Schotten haben denn eine PX-Reifung, weißt du? Obwohl das eigentlich die totale falsche Herangehensweise an so ein Blind-Sample
ist. Ist ja gar nicht so schlecht. Ausschlussverfahren hilft ja.
Aber eigentlich sollte man sich lieber mit dem was beschäftigen, was im Glas ist und nicht welche Abfüllung es am Markt gibt oder so. Ne?
Ja. Da hast du recht. Aber oftmals ist es so, du hast quasi deine Daten festgelegt. Im Endeffekt, okay, ich habe hier PX, ich sage, das ist ein Schotte, ich sage, der hat 46 Volumenprozente und dann ratterst du ja deine Datenbank im Kopf durch, okay, welcher Whisky aus Schottland mit 46 Volumenprozente könnte denn dieses Geschmacksprofil
haben? Ja, und dann sagst du, der kommt aus Israel, weißt du?
Ja, aber das ist ja trotzdem die Denke, die du hast.
Aber das meine ich meine ja, das zeigt halt die Werthaltigkeit von einer solchen Herangehensweise.
Ja, die ist halt gleich... Ja.
Die zerbröselt dann mal relativ
schnell. Zu 50% könnte die gut sein, die könnte aber auch relativ schlecht sein, hast recht. Oh, ich glaube, hier hat gerade jemand irgendwie eine Schleuse aufgemacht oder so.
Ja, eine Stout-Schleuse, die da bei Tim ins Glas läuft, ist geöffnet worden.
Ich bin mal gespannt.
Ich muss jetzt mal probieren, während du hier redest und eingießt.
Um ein bisschen Druck aufzubauen, ich habe sowohl Brennerei als auch Produkt erraten bei dem Gerät. Weil ich finde, der ist sowas von eindeutig und hat mich direkt mitgenommen, aber nur für mich wahrscheinlich, weil das war der erste Whisky, den ich für meinen Blog verkostet habe.
Ich gucke jetzt nicht.
Nee, natürlich nicht. Artback 10.
Ich habe das Gefühl, der hat jetzt Rauch im Mund.
Siehst du, ich habe Artback 10 gesagt.
Nein, es ist kein Artback 10. Also ich habe noch nichts zur Farbe gesagt, auch wieder schön, schön, schön dunkelgold. Nette Farbe.
Die Farbe ist auf jeden Fall wunderbar. Ich hab, das war das Erste, was ich geschrieben habe. Schöner Kupferton.
Ja.
Hat mich sofort irgendwie angelacht, als ich auf meinem Sofa saß und Downton Abbey geschaut habe. Nee, wie gesagt, für mich Blind Tastings, ihr habt das ja auch schon mitbekommen, wir haben ja schon...
Darf ich ganz kurz sagen, was? Er ist im Mund nicht süß. Oder nicht so süß wie in der Nase.
Oh, na hoch. Wir haben das ja schon einige Male gemacht, so mit Blind Tastings und sind jedes Mal, naja, im Mittelfeld gelandet, ne? Wir hatten nicht alles falsch, aber auch nicht alles, auch gar nichts richtig im Endeffekt. Es ist extrem schwierig. Und ich finde, dafür haben wir auch noch nicht genug probiert und haben auch nicht so, dafür müsstest du ja wirklich andauernd probieren und so weiter und so fort. Ich weiß auch nicht, ob das Sinn und Zweck der ganzen Sache ist.
Na, es gibt ja Sommeliers in der Weinwelt, die sagen, wenn du nicht irgendwie einen Mittelklassewagen versoffen hast, darfst du dich nicht Sommelier nennen. Und da ist mit Sicherheit,
reicht da nicht.
Da ist mit Sicherheit was dran. Ne? Mhm. Also, dass man halt viel trinken und probieren muss, um Dinge einschätzen zu können. Nur ich finde das in unserem Metier nochmal auf eine andere Art und Weise schwierig, weil bei modernen Whiskys, durch diese ganzen Fass-Dominanzen, die du da drin hast, ist das, finde ich, du kannst eher sagen, war ein gutes Fass oder ist ein gutes Batch. Mhm. Aber wo das immer genau herkommt, finde ich total schwer.
Mhm.
Wenn jetzt nicht Rauch eine Rolle spielt oder wenn nicht irgendwie, weißt du, was ich meine?
Ja.
Ne, also ich finde das, also im unabhängigen Abfüllermarkt finde ich das nahezu unmöglich bei vielen Sachen dann noch was zu sagen, wo das herkommt. Wenn du es weißt, dann kannst du dich da so hindenken, so, aber so aus der Kalten heraus zu sagen, das ist typisch Mordlach, bei irgendeinem Sherry fast gereiften Whisky, schon schwierig. Ne? Wenn du da so ein dunkles Ding dahingestellt bekommst, das könnte sonst was sein.
Auf jeden Fall. Da gab es doch letztens so eine nette Diskussion, ich weiß nicht, ob es im Forum war oder bei Facebook oder ob wir die hatten. Und zwar ging es darum, wie viel wert ist die Information, dass es sich zum Beispiel bei unabhängig abgefüllten Whiskys um das Schwesterfass handelt. Man hat ja ganz oft Abfüllungen, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal Signatory Vintage, und du hast einen Kleinlisch 1996, Fassnummer 1188, und die war richtig, richtig geil. Und dann siehst du eine Abfüllung, die Signatory Vintage, auch Kleinlisch 1996, auch ein Sherry-Fass, Fassnummer 1189, zum Beispiel jetzt. Und viele gehen ja dann davon aus, okay, das ist nur eine Nummer weiter, der muss ja genauso geil sein, weil das ist ja ein Schwesterfass, in Anführungszeichen. Und viele sagen dann immer so, oder für viele ist es ein Kaufanreiz oder eine Kaufentscheidung oder, dass der dann natürlich genauso gut sein muss. Erinnere dich mal an diese ganzen 234er Fassnummern von Glenturret. 231 war geil, 230 war geil als Fassnummer, 234 war richtig gut und so weiter. Die wurden ja dann richtig, richtig gehypt, nur weil die Fassnummern nebeneinander hatten. Und da war es, finde ich, mal Glück, dass es wahrscheinlich alles so ungefähr die gleichen Fässer waren. Von daher waren die alle ungefähr zur gleichen Zeit abgefüllt. Du kannst ja oftmals sicher sein, okay, ist der gleiche Spirit. Aber ob das was übers Fass aussagt, who knows, ist ein Naturprodukt, ne?
Nee, da hast du völlig recht.
Ich erzähle zu viel.
Mir ist alles gut. Ich bin war zwischendurch mal ganz kurz abgelenkt für so eine Millisekunde. Aber hab dir ansonsten natürlich deinen Gedanken gelauscht und bin denen gefolgt. Boah, das fällt mir gerade extrem schwer. Und ich habe hier nicht so eine ganz eindeutige Signatur, die mich jetzt an irgendwas erinnert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde sagen, das ist ein Schotte. Ich bin mir uneins mit dem Fass, aber ich würde sagen, also je mehr ich probiere, je mehr ich probiere, desto mehr verschwimmt meine Zuordnung hier. Ne? Also ich habe jetzt so einen dritten, vierten Zip mir mal verkostet und desto schwieriger wird das für mich, das Fass zu greifen.
Es kann natürlich, wie gerade auch, es können auch mehrere Fässer sein. Ja, Es könnte jetzt zum Beispiel auch sein, dass es eventuell ein Manzanilla-Sherry-Reifung mit einem Oloroso-Finish ist. Oder eine Doppelreifung aus Oloroso und Palo Cortado.
Ja, komm, dann ist, also da kann ich auch Lotterie spielen, weißt du?
Da kann,
ja,
sicher kannst du da Lotterie spielen.
Da kann ich auch Hühnerknochen werfen und da die sagen, ich lasse den Whisky einfach stehen und werfe nur Hühnerknochen und lese daraus dann, wie die Dinge liegen. Und
was. Ich sage ja nur, das wäre aber eine Möglichkeit zu sagen für die Fasszusammensetzung. Es muss nicht nur ein Fass sein. Darum ging es ja jetzt.
Also ich glaube, es ist auf jeden Fall PX mit drin, weil er für mich so eine Maggi-krautige Note hat.
Was noch?
Das würde ich sagen. Ja, ist sehr trocken. Trockenwürzig, das spricht für, was ist das? Manzanilla? Nee. Amontillado?
Keine Ahnung.
Fino? Ich weiß nicht. Aber ich finde ihn sehr trocken. Kann auch Oloroso sein. I don't know.
Okay.
Bin mir da. Also, wenn du sagst, da können auch mehrere drin sein, würde ich sagen, das ist keine reine PX. Dafür ist er auch nicht süß genug.
Mhm.
Und da ist noch irgendein anderer Sherry mit drin. Aber ich bin jetzt auch kein.
Alter.
Ja, ist, glaube ich, schon ein bisschen älter.
30?
Nee, also ich würde jetzt sagen irgendwie Mitte, also 15 oder sowas, 15 bis 18, irgendwie so hätte ich jetzt gedacht. 30 würde ich nicht sagen.
Stärke?
Also ist der für mich jetzt gefühlt stärkste von denen.
Okay.
Aber ist jetzt auch nicht, also lass den irgendwie 46 bis 50 sein, also mehr glaube ich auch nicht. Ich würde eher sagen 46 als 50.
Mhm.
Aber er ist vom Antritt her ein bisschen kräftiger, vielleicht denke ich das deswegen.
Das ist spannend. Ja, ich finde es wirklich spannend. Wenn du dich auf eine Brennerei festlegen müsstest.
Ich habe immer noch das Gefühl, da ist Rauch drin. Oft auf der Zunge, nicht in der Nase.
Ja.
Ich habe schon echt gedacht, Ben Romach, 15.
Okay.
Ne, war zwischendurch mal so ein Gedanke, kam mir so reingeblitzt in den Kopf.
Lag auf jeden Fall im Sherryfass.
Was?
Ben Romach, 15, hat auf jeden Fall auch Sherryfässer gesehen. So ein guter Whisky. Leute, wenn ihr noch keinen Ben Romach 15 probiert habt.
Also der gefällt mir hier auf jeden Fall sehr gut.
Mhm.
Den würde ich mir auch kaufen.
Was würdest du denn dafür ausgeben?
Wenn ich weiß, wenn ich jetzt denken würde, es ist ein Romach 15, was es jetzt glaube ich nicht ist, aber da würde ich sagen, irgendwie 60 € und irgendwas. Ich glaube, der ist ein bisschen älter. Da kann man auf jeden Fall schon mal 60 € in die Hand nehmen. Vielleicht noch mehr.
Okay.
Würde ich jetzt so
auf. Was wäre deine Schmerzgrenze?
Das weiß ich immer nicht. Schmerzgrenzen sind ja so verschiebbar. Wenn man,
wenn man das will, dann ist die nicht existent.
Das ist auf jeden Fall Schmerzgrenze ist ein dehnbarer Begriff und ich habe auch keine roten Linien. Von daher kann ich das gar nicht so genau sagen, aber. Ja, also generell mit Whisky über 100, wo ich nicht weiß, was das ist und warum der so teuer ist, da tue ich mich eh schwer, ne?
Mhm.
Und das finde ich ist auch beim Geschmack relativ schwierig, einfach nur so.
Also zwischen 50 und 100.
Ja, das kannst du schon, das kannst du so einbongen.
Okay, witzig.
Land. Jetzt sagst du, es ist ein Finne. Nein.
Nee, du musst ja noch Land und Brennerei sagen.
Ach so, ich habe Schottland gesagt.
Ja.
Nee, sag ich wirklich, Ben Romach? Der hat eine krasse, ich glaube, es ist eine Fasswürze oder sowas. Ne? Ich glaube nicht, dass es Rauch ist.
Ja.
Kann aber auch sein, dass ich jetzt beim vierten Whisky auch meine Nase halt das nicht mehr wahrnimmt. Deswegen bin ich ein bisschen, könnte auch sein, dass es Schwefel ist und ich rieche das nur wieder nicht und denke, das ist Würze.
Und also so viel sei gesagt, der hat 0,0% Schwefel.
Okay, ich rieche auch keinen von daher.
Gut.
Okay. Ja, mehr als Ben Romach fällt mir auch nicht ein.
Bin Roma 15?
Ja, mehr fällt mir nicht ein.
Okay. Ganz knapp daneben.
Ah, okay.
Ganz knapp daneben. Ben ist richtig. Und ach, 15 ist auch richtig.
Riach 15?
Nee. Glendronach 15.
Das ist der Glendronach 15, okay.
Das ist der Glendronach 15, genau. Und der hat eine, ist im Endeffekt Double Cask, also es wurden sowohl Oloroso als auch PX-Fässer verwendet, 46 Volumenprozente. Und das ist der Schotte, wie du schon richtig gemerkt hast aus der Reihe. Denn es war ja mindestens ein Schotte dabei.
Wieso hast du gesagt, den hast du sofort erkannt?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe da reingerochen und habe den weggestellt und habe gesagt, das sind Ben Romach 15.
Ich glaube, das wäre Ben Romach. Ja, nee.
Ich habe keine Ahnung, warum. Okay. Irgendwie, ich habe daran gerochen und auf einmal hat es Ding gemacht und ich habe den direkt wieder weggestellt und habe es aufgeschrieben. Okay. Weil ich musste auch nicht drüber nachdenken, was schreibe ich hier für Notes auf, weil es für mich sofort alles wieder da war. Das war wie so ein Buch, was auf einmal aufging. Weißt du?
Das ist ein bisschen wie bei mir beim ersten, wo ich gleich denke.
Du wusstest sofort, dass der erste ein Irre ist. Und ich dachte mir so, oh krass, ey, das ist bestimmt irgendwie was Abgefahrenes. Also
Schwarzwald.
Ich habe auch Grain gehabt, muss ich sagen. Ja, für mich war das auch voll grainig. Und ich hatte aber zum Beispiel beim zweiten, habe ich gedacht, dass das eine Redbreast Lustau ist. Weil für mich hatte der eine ganz schöne Würze hinten raus. Mhm. Der hatte, also der zweite, der ja eigentlich jetzt Milk and Honey ist, der hatte für mich eine intensive Würze auf der Zunge und deswegen bin ich davon ausgegangen, okay, das ist bestimmt ein Irish Pot Still, aber war er nicht.
Wenn ich jetzt dran rieche, riecht er auch nicht wie ein Redbreast, sondern da denke ich jetzt
aber eher, als ich dran gerochen habe, roch er wie ein Redbreast.
Ja, genau.
Und ich war halt so komplett verwirrt und ich so, okay, ist ein Redbreast, cool, also denke schon.
Spannend.
Ich finde es extrem schwierig, einfach diese ganze Sache und es zeigt halt mal wieder, ne, dass du, und ich muss sagen, bei dem Glendronach 15, das könnte auch durchaus ein Ben Romach 15 sein.
Der ist, glaube ich, noch rauchiger.
Aber der hat ein bisschen, ja, der hat ein bisschen mehr Rauch, also der hat schon viel, viel weniger Sherry vor allen Dingen, weil der im Endeffekt aus dem Bourbonfass mit ein bisschen Sherry-Anteil, ich weiß nicht, ob das ein Finish ist, auf jeden Fall ist es ein Sherry-Anteil, der dort verwendet wurde. Nichtsdestotrotz hast du dich ja ganz schön gut geschlagen. Ich habe gerade mit einer Hand geklatscht. Nein.
Sehr gut.
Das wäre witzig gewesen. Nee, coole Sache auf jeden Fall. Schön, dass du mitgemacht hast. Das fand ich gut.
Ja, das hat auch Spaß gemacht. Also, das ist ja immer wieder mal ein Pfad zu sich selbst, wenn man blind probiert. Nee, das meine ich ganz ehrlich. Weil du halt dann anfängst, darüber nachzudenken, was hast du schon mal, was verbindest du damit? So, ne? Mhm. Und wenn das so nicht ganz so diffus ist, sondern so ein bisschen auch im Bereich von, das erinnert einen an irgendwas, dann, wie ich vorhin gesagt habe, ich habe kurz mal so Ben Romach auf Blitzen gesehen, hatte keine bessere Idee, habe es dann einfach genommen, liegt man vielleicht daneben. Aber nichtsdestotrotz erinnert einen das dann natürlich wieder an eine schöne Verkostung mit einem Ben Romach.
Ben Romach. Wir hatten zuletzt den 21er, den hatte ich so heimlich mal hier eingeschleust.
Ja, der war sehr gut.
Mhm. Ich habe lange keinen Ben Romach mehr getrunken. Ich müsste mal wieder so ein 15er mal wieder hinstellen. Ich habe irgendwo noch eine Flasche Rumkullern gehabt. Ich habe ja letztens davon erzählt, apropos Ben Romach, eine meiner Flaschen, meiner kleinen Schätze, die ich rumkullern habe, ist ja ein Ben Romach.
Ja.
Und mir ist ja, beziehungsweise ein Teil meiner Sammlung steht bei meinem Paps und bei ihm wurde ja der Keller geflutet. Der Wasserschaden, genau. Also es war so, dass innerhalb von 2 Stunden, ich glaube, 70 Liter Regen fielen oder so. Also wirklich völlig absurd. Und es haben halt natürlich die ganzen Drainagen und so weiter nicht geschafft. Und es ist eine einzige Flasche, wo ein kleiner, minimaler Wasserschaden an der Verpackung ist. Ansonsten ist alles heil geblieben.
Hat dein Papa alles gerettet.
Klasse. Er hat alles gerettet. Von daher, Papa, vielen Dank nochmal fürs Hochholen, Rausstellen und so weiter. Das Einzige, was kaputt gegangen ist, sind die D12-Kartons. Die haben aber gehalten, die Dinger, bis zu einem gewissen. Und das Gute ist, was ich dann erst gemerkt habe, wie schlau das eigentlich ist, so manche Flaschen, die vielleicht ein bisschen höherpreisig sind, die kommen in der Regel schon in einer Plastiktüte.
Mhm.
Und das hat mir halt einen Arsch gerettet.
Ja.
Und das Einzige, was so ein bisschen angegriffen ist, war wirklich so eine Box von einem, so ein alter Ball Blair 1990. Diese rote Verpackung, die kennst du ja bestimmt noch.
Habe ich auch noch.
Den hast du auch noch, genau. Und da ist so ein bisschen jetzt die Verpackung wellig. Aber das Geile an dem ist halt, das ist ein Trinkwhisky. Also das ist halt so ein Ding, da habe ich jetzt keine sentimentalen, weiß ich nicht, Erinnerungen, irgendwas dran. Von daher,
den haben wir vor ein paar Jahren wahrscheinlich, also ich weiß, bei mir, ich habe den vor ein paar Jahren mal günstig geschossen für etwas über 100, keine Ahnung.
Ich habe den hier im Tabakkontor irgendwann mal gekauft, weil ich ihn geil fand.
Ja, also, ich sag ja, der war, genau, nicht, der war früher nicht teuer.
Ich glaube 130 Euro, wenn überhaupt.
Ja, Max, ne?
Ja. Also, ja. Also das war, ja, und das ist der Einzige, der so ein bisschen was abbekommen hat. Alle anderen sind wirklich entspannt geblieben. Da habe ich mich echt gefreut.
Ja, mega cool. Dann nochmal herzlichen Glückwunsch und wie gesagt nochmal unbekannterweise Grüße an den Papa für diese Rettungstat.
Richtig aus.
Das ist ja schon cool. Da hat man vielleicht ja auch andere Gedanken als die Whisky-Sammlung des Sohnemanns, wenn irgendwie was
aufsteht. Naja, aber wie, also auch nochmal so wirklich an mich selbst, wie dumm kann man sein, die Flaschen auf dem Fußboden zu lagern? Aber es ist halt, weiß nicht, ich dachte, in Kisten, geil, stellst du hin, werde ich. Im Keller, gleichbleibende Temperatur, dunkel, super. Besser geht's doch nicht. Wer denkt denn daran, dass vor allen Dingen, also die Lage des Ortes, man nennt es auch so ein bisschen auf dem Gebirge, wer denkt denn da, dass da so, naja, ist dann halt doch passiert.
Also was da sich empfiehlt, ist, wenn man jetzt keine D12-Kartons nehmen will, die an sich ja, das sind ja schon massive Teile, ne? Das, die können schon mal 10 Minuten im Wasser stehen. Ne? Mhm. Aber was man natürlich immer machen kann, sind IKEA-Kisten. Deckel drauf, im Zweifel mit einem Panzerband drum, dann kommt da nicht mal Luft dran. Einfach nur mal als Gedanke auch für diejenigen, die da draußen sind und da vielleicht nicht wissen, wohin mit ihren Flaschen. Die gibt es ja auch im Baumarkt, solche Kisten. Ne? Mhm. Die kannst du, gibst du manchmal sogar mit so Schnappverschlüssen,
genau,
wo du halt sozusagen die Deckel relativ dicht kriegst.
Ja.
Und wenn, die sind leider oft so ein bisschen so konisch an den Seiten, ne? Also nicht ganz gerade.
Das ist bitter.
Und dann verlierst du halt sozusagen wieder Fläche. Aber wenn du die in gerade findest, da geht eine Menge rein. Und die, von der Höhe her findest du die mit Sicherheit so, dass du die Kartons da alle reinkriegst. Und dann hättest du zumindest auf den ersten, also selbst bei einem nicht versiegelten Deckel, hättest du einen Schutz von, was sind das, 40 Zentimeter, 50 Zentimeter? Irgendwie sowas. Bis das Wasser über diesen, also Richtung Deckel geht. Das ist auch
ein bisschen Spiel.
Und wenn du dann noch irgendwie sagst, okay, ich habe was mit so einem Schnappverschluss, das müsste dann ja eigentlich sogar noch ein bisschen besser halten. Ne?
Mhm.
Also nur so ein Gedanke vielleicht für diejenigen, die ihre Schätze im Keller lagern, zumindest die 10 bis 20 guten Pullen, für die mal irgendwie einen Zehner für so eine gute Plastikkiste auszugeben, könnte man machen. Ne? Wäre vielleicht gar nicht doof.
Ich habe letztens überlegt, einfach um Platz zu schaffen, ob ich mir so eine Selbstlagerbox hole, aber das sind ja Kosten, Alter. Das heißt, glaube ich, 60 Euro pro Quadratmeter im Monat.
Kubik.
Kubikmeter, stimmt, nicht Quadrat. Ja. Kubik.
Ich finde das auch zu teuer. Ich hatte da auch drüber nachgedacht, aber du findest die halt nicht in günstig.
Nee. Also da war ich wirklich so überrascht, weil ich dachte so, eigentlich, wenn du das auslagerst, das ist sicher, ist versichert, kommst du nur mit Fingerabdruck rein. Also da ist ja ein Schließfach bei der Bank günstiger.
Na, es gibt auf jeden Fall Leute, die ich weiß nicht, warum das nicht schert, aber die zahlen da halt quasi so eine Miete von 500, 600 Euro im Jahr dafür, dass sie ihren Krempel da reinstellen können, den sie nie wieder angucken. Ne?
Das ist eigentlich also genial.
Ja, wie gesagt, ich finde, das dürfte eigentlich nicht so teuer sein. Aber gut, das ist, das muss sich auch alles finanzieren und das sind ja oft auch neu gebaute Gebäude, in denen sowas stattfindet. Ich habe mich da vor ein paar Jahren schon mal mit beschäftigt, auch gerade wegen der Whisky-Sammlung.
Mhm.
Habe das dann aber wegen der Kosten auch verworfen. Ich habe, das ist irgendwie ein Fass ohne Boden, ne? Das ist.
Ja, und solange du halt nicht irgendwie, keine Ahnung, vor 20 Jahren für 100 Euro 100 Flaschen Port Ellen gekauft hast, lohnt sich das nicht.
Ja, davon abgesehen, also die Probleme habe ich zum Glück nicht.
Ich meine nur, ne, so diese Wertsteigerung müsstest du halt mitnehmen, die das ausgleicht, diese monatlichen und jährlichen Kosten.
Nee, genau, also du hast ja, da ist der Begriff Lagerkosten mal wirklich, spielt ja eine Rolle.
Ja.
Das macht Sinn für Leute, die sagen, die haben halt generell was zu lagern, ne? Dann kann man das noch dazustellen oder so, aber ich finde es von den Kosten her auch zu hoch. Also um da irgendwie meinen Garagenramsch hinzustellen, macht aus meiner Sicht, ist das für mich zu viel Geld.
Ja, es gibt genug Leute, die machen das.
Ja, es gibt auch Menschen, die sagen, die wollen 24/7 da rankommen können und weiß der Geier was und deswegen mieten die sich da halt so einen Store und stellen da halt nur ihren Weihnachtsbaumschmuck rein und gibt's alles.
Das wäre mir zu krass. Ja, okay.
Die kenne ich schon. Die sagen, mein Weihnachtsbaumschmuck das ganze Jahr hier rumstehen haben, den brauche ich nur einmal im Jahr zum Aufbauen und einmal im Jahr zum Abbauen und deswegen kommt der da rein.
Mhm.
Oder das, was weiß ich, keine Ahnung.
Die Selbstlagerbox.
Ja. Aber ich finde es eigentlich cool, die Idee finde ich cool, sowas zu haben, auszulagern. Aber wie du sagtest, ne, das ist halt nicht billig, ne?
Da würde ich mal halt irgendwo eine Garage mieten.
Ja, aber gut, die ist nicht safe, ne? Die knackt irgendeinen Spinner auf, ja, und dann ist der Kram weg.
Brauchst du halt irgendwie noch ein paar Schlägertrupps, die da immer rundherum laufen.
Dann besser die 60 Euro für, die, für den Kubikmeter.
Dürfen sich pro Monat eine Flasche nehmen.
Sehr gut.
Oh, das wäre bitter.
Musst du viele Glenfiddich-Flaschen da hinstellen, damit das nicht so teuer wird.
Das stimmt. Das stimmt, wenn wir so eine Glenfiddich-Mauer vorher bauen noch. Obwohl, ich muss sagen, ich Glenfiddich 12 geht immer.
Der geht immer.
Bin ich völlig schmerzfrei. Also finde ich, ich mag dieses apfelig-birnige mit ein bisschen Vanille dran. Ist eigentlich auf jeden Fall top.
Jetzt muss ich es erzählen. Ich habe mir das erste
Mal... Oh nein.
Ich habe das erste Mal am Samstag, ich glaube das erste Mal überhaupt in meinem Leben, eine Flasche Glenfiddich gekauft.
Welche?
12.
Weil? Ah, pass auf. Okay, warte kurz. Ich streng jetzt mein Gehirn an. Oliver im Kaufland, da gab es eine Flasche Glenfiddich mit 2 schönen Gläsern für 23 Euro.
22,99.
Habe ich auch gesehen, habe ich kurz überlegt.
Ich bin ein bisschen sentimental geworden. Ich habe meinen ersten Glenfiddich 12 mit 16 getrunken.
Ja, da durfte man noch gar keinen Glenfiddich trinken.
Ja, weißt du, damals war es ja ein bisschen anders und war alles nicht so ganz so streng. Und der Mensch, John, ein ganz lieber Typ, mittlerweile schon steinalt und auch gesundheitlich nicht mehr ganz so gut beieinander, der hat immer zu Nachbarschaftsveranstaltungen, Festen, immer eine Flasche Single Malt mitgebracht und meistens Glenfiddich 12. Und ich habe da immer fleißig mitprobiert, mitgetrunken. Und deswegen, das war mein erster richtiger Single Malt, den ich getrunken habe, war der Glenfiddich 12.
Fair enough.
Und da war ich 16 und jetzt bin ich 44. Das ist schon sehr, sehr lange her. Und ich habe mir nie einen selber gekauft. Also ich habe über 2 Jahre, 2,5 Jahre immer mal da mitgesippt, wenn es das gab. Tumbler ohne Eis war immer so die, da gab es immer so ein Tablett mit Tumblern und da wurde so die Flasche so darüber gekreist quasi. Und von daher schon relativ unverfälscht, wenn jetzt auch nicht riesig genosed, ne? Aus dem Tumbler geht das halt nur so bedingt. Und daran hat mich das jetzt, als ich das gesehen habe, habe ich dann irgendwie, ey, das muss es dir eigentlich auch mal geben. Ich habe ich erinnere mich noch, dass ich zum 30. mal eine Flasche Glenfiddich geschenkt bekommen habe. Die stand auch irgendwie ewig bei mir rum. Ich habe auch mal Phasen in meinem Leben gehabt zwischen 16 und heute, wo ich irgendwie nicht Whisky getrunken habe, großartig. Und da stand der irgendwie ein paar Jahre bei mir rum.
Ach, das war die Champagnerzeit.
Das war wahrscheinlich die Champagnerzeit, ja. Da habe ich irgendwas anderes gesoffen, aber eben halt nicht Whisky. Und da war das dann so, da hat mich dann, da war ich mit meiner Frau auch schon zusammen, ich weiß gar nicht, ob wir da schon verheiratet waren. Auf jeden Fall haben wir zusammengelebt und wir haben Besuch bekommen von einem befreundeten Paar, also Freunde von meiner Frau eigentlich. Und der Mann von der kommt aus der Dominik oder kam, die sind nicht mehr zusammen, also er kommt da immer noch her, aber die sind nicht mehr zusammen, ist nicht mehr ihr Mann, der kam aus der Domrep. Und ich dachte so von wegen, ah, da packst du einen Rum auf den Tisch, wenn der kommt. Und der guckte mich so mitleidig an, als ich einen Rum auf den Tisch gestellt habe und dann meinte, hast du keinen Whisky? Und ich, klar habe ich Whisky, ne? Und dann habe ich halt den geguckt im Schrank und da stand irgendwo dieser Glenfiddich. Also ich hatte nicht viel da. Es waren 2, 3 Flaschen. Ne? Ich hatte irgendwie so einen angebrochenen Glenlivet und ich dachte, komm, dann machst du für den hohen Besuch jetzt mal den Glenfiddich 12 frisch auf. Und wir haben dann, die Mädels waren irgendwie mit den Kindern irgendwie beschäftigt und ich habe mit dem im Wohnzimmer am Esstisch gesessen und wir haben so eine halbe Flasche Glenfiddich da am Nachmittag nach dem Kaffee bis zum Abendessen in 3 Stunden. Wir haben da gesessen.
Der hat ja auch 40 Volumenprozente, ne?
Wir haben da gesessen und gelabert und haben da.
Das könnte gefährlich sein.
Haben da das Ding da zur Hälfte leer getrunken.
Ja, ihr seid hartgrau.
Oh. Das war gut. Das war, also wir haben gelacht ohne Ende, gequatscht und so, ne? Und das war richtig schön. Und das ist auch wieder so ein toller Glenfiddich 12-Moment. Jetzt könnte ich noch unzählige Hotelbar-Momente anfügen, wo Glenfiddich mich davor bewahrt hat, irgendwie einen Jack Daniels Number 7 zu bestellen oder ein Jim Beam White Label oder so ein Schmonz oder Johnny Walker Red Label oder Tullamore Dew, auch sehr beliebt. Da, wenn man Glück hat, in der Hotel, also selbst im letzten Hotel steht ja meistens dann irgendwie noch ein Glenfiddich 12, so verschämt in der Ecke. Und von daher verbinde ich schon viel mit dem. Aber ich glaube, ich habe noch nie einen gekauft jetzt, bis auf Samstag.
Ich habe mir auch noch nie einen gekauft. Ich habe mal, irgendwann hatte ich mal so diese Idee, ey komm, du wünschst dir nichts zum Geburtstag, außer von allen Leuten, sagst du, wünschst dir einen Whisky und mal gucken, was dabei rauskommt, so relativ am Anfang. Da habe ich unter anderem auch einen Glenfiddich 12 bekommen. Und ja, also der ist auf jeden Fall gut zu trinken. Und wie gesagt, dieses Apfelig-Birnige, das ist immer das, was so in meinem Kopf ist. Und ich habe irgendwann mal an der Flaschenteilung teilgenommen. So Glenfiddich über die Jahrzehnte. Da war einer aus den 60er, 70er, 80er dabei, wo man so gesehen hat, dass der sich halt fast nicht verändert hat. Das Ding ist halt so ungefähr echt gleich geblieben. Was ganz interessant ist, viele Whiskys, die früher also auch schon gebrannt wurden, die schmecken heute irgendwie ganz anders. Das hast du ganz häufig. Glenfiddich ist ungefähr die gleiche, also das gleiche Geschmacksprofil geblieben, was ganz interessant ist. Und ich habe in diesem Jahr meine erste Klasse zum Abitur geführt und habe von meinem Stammkurs im Endeffekt auch eine Flasche Glenfiddich 12 bekommen. Da habe ich mich sehr gefreut.
Sehr cool. Also der Tim ist Lehrer, wer das noch nicht weiß. Ne? Und deswegen kriegt man als Lehrer kriegt man ja von seiner Flasche Schnaps geschenkt, ist ja klar.
Naja, sonst.
Nee, aber nice. Ja, wie gesagt, ich hatte so einen sentimentalen Anwurf, als ich in den Einkaufswagen voll mit ansonsten gesunden Dingen hatte.
Aber geil, wie ich es kombiniert habe, oder?
Ja, dann bist du voll gut drauf gekommen. Also man sieht, du bist so ein Blind-Profi, ne?
Nee, man sieht, ich gehe auch im Kaufland einkaufen.
Ja, ich gehe normalerweise da nicht einkaufen, aber wenn ich mit meinen Kindern schwimmen bin und ich kann ja momentan nicht mitschwimmen, weil wegen Corona, dürfen nur die Kinder und die Erwachsenen müssen draußen warten, dann fahre ich natürlich einkaufen in der Zwischenzeit. Mhm. Wenn ich schon Samstagsvormittag eine Stunde sinnentzerrt da auf dem Parkplatz rumsitze und warte, dass die vom Schwimmen kommen, ist ja natürlich Quatsch, dann gehst du einkaufen. Und ja, wie gesagt, ich habe das da gesehen, dachte so zwei Tumbler, gehen immer.
Wann sind die schön? Das sind schöne Tumbler.
Ich habe es noch nicht ausgepackt.
Ich stand davor und dachte mir, oh komm, nimmst du, nee, hast du noch eine Flasche zu Hause, komm, lass.
Ja, wenn ich jetzt schon eine Flasche für dich 12 im Schrank gehabt hätte, hätte ich die auch nicht
gekauft. Dann bin ich 2 Meter weiter gelaufen, da stand auf einmal da ein Lafroy 10 mit 2 schönen Nosinggläsern, auch für den Preis.
Oh, das habe ich nicht gesehen. Mhm. Das ist mir entgangen. Ich habe den für dich gesehen, hatte mich entschieden, habe auch gar nicht mehr weiter da rumgeguckt. Mhm. Ich habe gedacht, ach, den nimmst du mit.
Hast du gut gemacht. Ja. Ich habe in letzter Zeit irgendwie auf jeden Fall wieder mal zu viel Whisky gekauft. Ich habe letztens 2 schöne alte Blends gekauft.
Ich habe auch zu viel Whisky gekauft.
Ja, also es ist wirklich, irgendwie ist
gerade. Ich weiß auch nicht, was mich geritten hat. Der Herbst kommt, weißt du, der Sommer ist irgendwie endet und man hat das Gefühl, ich brauche irgendwie noch mehr Whisky für das Ende des Jahres. Ne? Irgendwie so gefühlt, keine Ahnung. Das
ist eigentlich richtig dumm.
Ich habe auch so viel zu.
Also aber nee, das waren halt so zwei wirklich. Ich habe einen. Einen alten Blend gekauft, hier Bells.
Mhm.
Kennt man eigentlich.
Ja.
Das Blend. Aber steht sogar hinten auf der Flasche drauf, deswegen habe ich das auch gemacht. Aus 1973. Literflasche, keine Alkoholangabe, schon relativ alt. Aber stand hinten drauf 1973 als Datum. Dachte ich mir so, geil, so ein altes Ding.
Darf ich fragen, wo du den her hast?
Ja, ich war auf eBay unterwegs und habe einfach mal wieder geguckt, so was es so an älteren Sachen gibt. Und es gibt halt ganz oft Leute, die finden irgendwo was und dann kriegt man das zu einem relativ anständigen Preis. Und dazu erinnerst du dich, als der Ike da war, Ike Thormann,
ja,
der hat auch darüber gesprochen, dass es Redbreast früher nur abgefüllt von Gilby's gab. Und hat dann darüber gesprochen, Gilby's ist eigentlich eine bekannte Marke, hat immer Gin hergestellt.
Mhm.
Die haben auch schottischen Whisky gemacht und habe ich einen Gilby's Blend ersteigert.
Okay.
Auch so 43 Volumenprozente, ausländisches Erzeugnis. Die waren beide, wie gesagt, so um die, sag ich mal, 73 bis 75 von der Jahreszahl her. Mal gucken, bin ich gespannt. Kann natürlich sein, dass das ein Ding ist, wo halt nur Grain drin ist, dass der nicht toll ist. Aber zum Probieren und so ein bisschen Zeitgeschichte und Gilby's habe ich noch nie gesehen, dass es da irgendwo mal was zu kaufen gab. Da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, den irgendwann mal aufzureißen. So eine olle Kamelle.
Ja, also man kann auch mal sowas Pech haben, dann ist das nicht so cool. Aber oft ist das ja doch ganz nice.
Ja,
Also ich habe mich auf jeden Fall gefreut, auch diese zwei Alten, also wirklich, die sind halt inzwischen richtig vergilbt und oll gewesen und das ist schon ganz witzig. So, und ich muss sagen, die waren auch wirklich, wirklich nicht teuer. Hm. Wirklich nicht teuer.
Wo du gerade sagtest, dass du dir viel gekauft hast, haben dich die neuen Diageo-Abfüllungen gereizt?
Total. Also ich habe auch bin dabei, zu überlegen, ob ich ein oder zwei bestelle. Ich möchte gern mal wieder, einfach nur aus dem Grund, weil ich es geil finde, einen Lagavulin 12 haben. Der ist immer geil, der gefällt mir gut, den mag ich. Einfach nur, weil da wäre mal wieder eine Flasche dran. Mhm. Und was mich aber total interessiert, ist der 12-jährige Oben,
Faststärke. Ich hätte sofort Oben gesagt.
Ja, ja, okay. Der interessiert mich total. Also da bin ich wirklich so, eigentlich kannst du den nicht. Oben bringt so wenig raus. Es gibt einen Oben 14, es gibt einen Oben Little Bay und es gibt einen Oben 18 für den amerikanischen Markt. Ansonsten die Distillers Edition. Das war's.
Ja, und selbst die, ja gut, aber die ist auch nicht so häufig vertreten. Eigentlich gibt es nur den 14er und den Little Bay, wenn man es genau nimmt.
Ja. Ja. Und deswegen Oben in Fassstärke. Es gab ja vor 3 Jahren, glaube ich, einen Oben 21.
Ja.
Den sollten wir vielleicht mal im Podcast verkosten.
Ich hatte davon mal was, aber das ist schon lange leer. Hat mich nicht so begeistert.
Okay.
Ich fand das, glaube ich, relativ belanglos.
Okay, na dann, wenn das so ist, dann müssen wir das ja nicht machen. Aber warum spricht dich dann jetzt der Oben 12 an?
Weil der mich, glaube ich, mehr an das Portfolio von Oben erinnert. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut. Ich finde den Little Bay geil. Und ich finde den Standard oben cool.
Ich finde vor allen Dingen den 14er Standard geil. Ja, ich weiß nicht warum.
Der Little Bay finde ich auch super.
Aber den 14er Standard.
Aber die sind halt, was haben die? 43%? Und es gibt halt nichts mit ein bisschen mehr Wumms. Deswegen finde ich das einfach spannend.
Mhm. Also lass das mal. Und wenn wir uns die Flasche teilen und. Ja. Ich habe schon meine Fühler ausgestreckt.
Okay. Also Flaschenteiler wäre ich auf jeden Fall dabei. Es ist eine spannende. Also ich brauche es nicht zum Sammeln. Ne?
Nee, gar nicht. Ich will den probieren.
Deswegen wäre das für mich auch.
Mir würden auch 10 CL reichen. Aber ich finde den. Ich überlege halt immer, eigentlich wäre es geil, wenn es mal so jemanden geben würde, der halt diese komplette Range einmal teilt, weil ich würde auch, obwohl, das ist ein 26er Lagavulin, das ist halt, da sehe ich nicht ein, dass der irgendwie 2000 Euro kostet.
Ja, sowas lässt man dann raus, ne? Das würde ich nicht mitnehmen. Das ist Quatsch.
Dann probiere ich lieber den 21er vom Brühler.
Zum Beispiel.
Machen wir bald
in den Podcast. Ich habe nämlich noch einen von einem guten Bekannten noch einen 20-jährigen, ich glaube, PX-Finish original abgefüllt Fesh Ale Bottling Sample bekommen. Mhm. Das können wir dann gegen den mal testen, gegen den Brühler.
Oh, da wird es der 20-Jährige schwer haben, sage ich dir jetzt schon.
Das werden wir sehen.
Ja, das wird spannend. Da habe ich Bock drauf, auf jeden Fall. Das ist eine coole Geschichte. Nee, ansonsten die Special Releases, also was würde mich noch interessieren, ist auf jeden Fall Talisker. Ich liebe Talisker und ich mag, also ich habe gerade erst einen Talisker gekauft hier vom Sebastian von deinwhisky.de. Der hat ja mit Sansibar diese wunderschönen Flaschen rausgebracht mit diesem weißen Label, wo einfach so eine Blüte bzw. so ein Kräuter irgendwas drauf ist. Und da gab es einen Talisker.
Ein 17er, ne?
Ein 17er, ja. Genau. Und der ist aber unpeated.
Aha.
Das ist ein Talisker gewesen für die Blendindustrie. Ein
unpeated Talisker?
Genau. Und der ist unpeated, was total interessant ist. Und hat aber trotzdem einen Chili-Catch, was witzig ist.
Hast du den offen?
Nee, machen wir okay. Aber. Können wir gerne machen.
Sollen wir machen.
Ja. Und was auch total interessant ist, ist, dass der neue von Diageo, von den Special Releases, der ist halt super heavily peated. Das heißt, der ist viel rauchiger als die normalen Taliskas. Weil dort halt eine besondere rauchige Rezeptur verwandt wurde. Mhm. Aber der erinnert mich mit den 8 Jahren an diesen von vor 3 Jahren, diesen ersten 8-Jährigen, die da in den neuen Zeiten hatten. Es gab ja früher immer schon 8-Jährige. Aber dieser 8-Jährige, den es damals gab, der war ja mega geil. Der war auch rauchiger als der normale Talisker. Das war der aus dem Bourbonfass, der mit dieser blauen Verpackung. Danach kam einer aus dem Rumfass, der ging so.
War das der 15er?
Kann sein. Nee, es gab noch einen 8-Jährigen und dann noch einen 15er oder so.
Fand ich eigentlich ganz gut.
15er war gut, das war der mit den Austern, den du mit den Austern probiert hast, genau. Und jetzt wieder ein 8-Jähriger aus dem Birbenfass mit einer sehr rauchigen Rezeptur. Der interessiert mich sehr. Also es gibt einiges, was ich da spannend finde, komischerweise, auch wenn ja, obwohl Diageo ist mir eigentlich egal mit Großkonzernen und hast ja nicht gesehen, solange mich das interessiert,
ja,
will keinen Whisky machen.
Sollen sie machen. Lagavulin gehört halt denen, ne? Was willst du machen? Ist halt so.
Kleinlich auch, verdammt.
Ja, ist so.
Ja, die haben alles richtig gemacht, die Leute. nee, von daher, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, ist interessant. Vielleicht können wir ja mal gucken, dass wir die irgendwie zumindest als Sample ranbekommen. Ansonsten bestelle ich auch 3 Flaschen und wir teilen die einfach irgendwo.
Die kriegen wir entspannt geteilt,
glaube ich auch. Nämlich auch. Da hätte ich echt Bock drauf. Das macht Spaß. Nö, gab es ansonsten irgendwas, was gerade so neu rauskam, was dich gecatcht hat, wo du vielleicht mal was gekauft hast?
Das nicht, aber ich habe heute oder gestern gelernt, dass Bud Spencer zu 80% ein Ire ist. Das fand ich sehr lustig.
Ah, an der Veranstaltung haben wir, glaube ich, nicht teilgenommen.
Nee, wir haben an der Veranstaltung nicht teilgenommen. Wir haben auch, also das ist ja sowieso, ich finde das gar nicht schlimm. Ne? Ich finde es nur lustig, dass man da jetzt irischen Whisky nimmt. Ist für mich ein Grund, den mal zu probieren. Könnte ja ganz witzig sein.
Hm.
Also wir reden von St. Kilian, der Bud Spencer Abfüllung.
Ach so.
Die haben jetzt das Batch 2 rausgebracht, nachdem es vorher das Batch 1 und das Batch 1.2 gab, glaube ich, gibt es jetzt das Batch 2. Und aufgrund der Tatsache, dass man festgestellt hat, dass man gar nicht genug Whisky produziert hat, um diese Nachfrage an diesem Bud Spencer zu decken, hat man jetzt gesagt, wir machen nur noch 18% unseres des eigenen Whiskys rein und kaufen 82% dazu. Ich glaube 82% oder 80%, nagelt mich nicht fest, um die 80% und da kommt Triple Distilled Great Northern Single Malt aus Irland in die Bud Spencer Flasche. Und da wird das, glaube ich, mit Amarone gereiftem St. Kilian Whisky geblendet.
Ernsthaft?
Ja.
Das ist wack.
Hast du das nicht mitbekommen?
Nee. Also ich habe die Einladung bekommen, hatte aber keine Zeit leider.
Ich habe es nur gelesen,
nicht weiter nachverfolgt.
Ich habe nur gestern oder heute gelesen, dass die halt jetzt zu 80% zukaufen aus Irland.
Das ist aber ein richtiger Opfer-Move.
Nö, ich find das eigentlich ganz witzig.
Was?
Jetzt schmeckt der vielleicht, der Bud Spencer. Ich weiß zwar,
ich fand den Bud Spencer vorher cool und fand es halt im Endeffekt cool, dass es halt so wirklich St. Kilian ist, aber jetzt dort irgendwie das aufzuweichen, nur weil. Naja, okay, Geld regiert die Welt. Gibt
keine Fässer halt. Nee, die haben ja vorher, das Storyboard funktioniert halt nicht mehr. Die haben ja vorher gesagt, ne, Deutscher, weil Bud Spencer, deutsche Fans und so. Und jetzt machen wir die Amarone-Fässer, weil italienischer Rotwein.
Ja.
Und damit holen wir Bud Spencer quasi,
ja,
ne. Das war ja so das Storyboard. Das klappt natürlich mit, deswegen sage ich, ich habe gelernt, dass Bud Spencer zu 80% Ire ist. Das war ja mein erster Satz.
Ist er, oder was?
Ja, null. In der Abfüllung schon.
Ja, ja. Also nee, das ist ja natürlich, nee, wusste ich wirklich tatsächlich, da erzählst du mir gerade was Neues und das finde ich gerade, also find ich, na, sollen sie machen, also ist jetzt nichts, was ich unbedingt brauche, aber wirklich?
Also ich glaube nicht, dass das irgendwie ein April-Scherz war, zumal wir ja auch etwas nach dem April im Kalender sind, von daher.
Würde ich ja, aber relativ vornehmen. Nah am 11.11.
Ja, das mag sein. Er steht auch schon in Shops drin, als Batch 2. Okay. Und da steht auch drin, dass der mit Great Northern Spirit, nicht Spirit, Great Northern Triple Distilled Single Malt, dass der größtenteils daraus besteht. Jetzt hast du die Marke Bud Spencer und es ist eigentlich nicht mehr wichtig, was drin ist, sondern.
Okay, ja, das ist ja dann in Ordnung, dann ist das im Endeffekt nur, hallo, ich habe die Marke und da kann ich ja jetzt im Endeffekt Korn reinfüllen, ist völlig egal. Ich habe die Marke einmal bekannt gemacht, so ein bisschen.
Ja, das ist jetzt ein bisschen hart gesagt, ne? Ich glaube,
das ist einfach so.
Es ist zumindest kein deutscher Whisky mehr.
Naja, also ja, warum dann halt am Anfang dieses Fass aufmachen und dann halt so,
Ich finde, ich sehe das nicht ganz so kritisch. Es ist aber so, und das muss man auch sagen, die haben ja damals, also ich war ja bei der Online-Verkostung dabei, wo dieser Bud Spencer vorgestellt wurde, der erste.
Ach, ich auch.
Waren wir aber nicht zusammen, oder?
Na klar.
Echt? Aber, nee, aber stopp, wir waren ja getrennt da drin.
Naja, also, sicher waren wir getrennt da drin, aber.
Ja, okay. Es war ich habe jetzt gerade überlegt, ich saß ja hier auf der Couch, wir waren ja virtuell quasi.
Ja, es war Lockdown. Ne?
Ja, genau. Stimmt. Es war im Lockdown, jeder saß für sich, das meine ich damit.
Ja.
Ne? Und es war so, die haben damals gesagt, dass von diesen, diesen 0,5 Liter Abfüllungen, die sie haben, in diesen kleinen Flaschen, die aussehen wie deren Brennblasen, da haben die gesagt, es wird von dieser Serie 7 Stück geben. Und dann ist Ende auf jeden Fall.
Nee, haben sie nicht.
Doch, haben sie gesagt.
Nee, das Ding ist, das wird immer wieder, das ist immer die gleiche Rezeptur und die kommen immer wieder neu.
Nee, es gibt jetzt schon 9.
Ach so,
okay. Also, die haben gesagt, es gibt nach 7 hören wir auf.
Nach 7 verschiedenen Rezepturen und dann kommt es quasi die 1.1,
genau.
1.2,
aber, 1.2. Genau, aber das auch das hat nicht ganz so durchgehalten, weil jetzt ist man bei Rezeptur Nummer 9. Also man hat halt festgestellt wahrscheinlich, oh, wir haben noch tolle Fässer, wir wollen noch was Neues machen. Ist ja auch nicht schlimm. Ja. Ich will nur sagen, ich glaube, die sind halt relativ jung, die sind im Fluss, die verändern sich halt viel und da muss man, glaube ich, nicht so viel drauf geben, was sie dann halt erzählen, was sie so für die nächsten 5 Jahre machen, sondern guck mal, was sie rausbringen und dann wird man sehen.
Aber bei Spencer hat mir jetzt mein Heart gebroken.
Gebroked? Dann hart gebroken. Dann hart gebroked. Ach, wieso? Mein Gott. Das ist doch eh so ein Supermarkt-Whisky. Den hast du vorher nicht gekauft. Den hast du einen von diesen Dingern gekauft? Hast
ich
du den
Rauch, nur was, um mich aufzuregen.
Hast du den rauchigen? du hast weder Batch 1, noch Batch 1.2, noch den rauchigen, noch den Likör, noch hast du alles nicht gekauft. Aber die verkaufen das Zeug ja wie verrückt. Irgendwie offensichtlich sogar im Lebensmitteleinzelhandel, wie ich gehört habe.
Ich brauche jetzt was zum Runterkommen. Hast du eine schöne Musik für mich?
Oh ja, habe ich für dich. Jetzt muss ich gucken, was ich dir geschickt habe. Ich habe dir Dawn Penn geschickt, ne?
Was für ein Ding?
Dawn Penn, eine wunderbare Reggae-Sängerin, die müsste mittlerweile 70 oder so sein, keine Ahnung. Also die
Dawn Penn?
Genau.
Okay.
Die hat in den 60er oder 70ern angefangen, so Roots-Reggae, Kingston-Kram zu singen und so, also halt so Reggae-Zeug halt. Und die hatte einen ganz großen Hit in den 90ern und den habe ich hier auch draufgepackt, You Don't Love Me, ein toller Song. Und ich habe den gehört am Wochenende, weil ich mal wieder gegrillt habe und der Fleischeslust gefrönt habe am Grill und ordentlich Fleisch auf den Grill gehauen habe. Und dann höre ich immer so eine Barbecue-Playlist von Spotify, wenn ich grille. Die höre ich da gerne, die passt irgendwie. Und da war der Song eben drauf. Und ich habe so mitgesungen, Grillzange in der Hand. Und da habe ich gedacht, ey, das ist eigentlich ein cooler Track auch für unsere. Also von einer anderen Playlist zu unserer Playlist geklaut quasi.
Das hast du richtig gemacht. Dawn Penn.
Genau.
You don't love me. No, no, no.
Megatrack.
Okay.
Kennt man auch eigentlich so.
Siehst du, bekomme ich gleich wieder gute Laune. Das klingt cool, höre ich auf jeden Fall mal rein. Ich habe auch was rausgesucht, vorhin ganz spontan, weil ich habe es voll verpeilt. Aber es ist gerade was ich relativ häufig höre. Und es gibt irgendwo so eine Playlist, ich weiß nicht, wie die heißt, irgendwie gute Laune oder irgend sowas. Und zwar sind da einfach nur geile Lieder drauf aus den, ich sag mal, 60ern bis frühen 2000ern, die alle handgemachte, geile Musik beinhalten. Ich denke, nicht wenige von euch kennen Charles Bradley. Ich habe darauf gehauen, The World is Going Up in Flames, gemeinsam mit der Menahan Street Band. Weil das so ein Ding ist, weiß nicht, das machst du morgens an, Sonntag stehst da, keine Ahnung, bereitest gerade Frühstück vor, das Lied kommt und dann ist der Tag gelaufen.
Und bei Tim gibt es immer Eierkuchen oder Pancakes
zum Frühstück? Bei mir gibt es am Sonntagvormittag auf jeden Fall immer zum Frühstück für die Kinder traditionellen Eierkuchen. Dazu, keine Ahnung, so ein paar Marmeladen auf dem Tisch, Zuckerzimt wäre halt Bock auf.
Wenn ich das machen würde, meine Kinder würden mich vergöttern.
jeden
die würden mir einen Thron uns, bauen oder so ein Altar, ja,
und meine Kinder verteufeln mich halt, wenn es halt mal nicht klappt.
Ja, das ist das Problem, wenn der König nicht performt, ist
ja
auch schlecht.
Ja, aber das ist geil, ich genieße das auch. Und dann stehst du da so Sonntagmorgen da, das ist voll meditativ, du stehst auf und die Kinder sind entspannt, du bist entspannt, ich ziehe mir da irgendwie, nehme mir auch halt irgendwie Zeit, weil du machst ja den...
Sagst du, ich ziehe mir auch eine Hose an.
Nein, ich ziehe mir dann, ich wollte gerade sagen, ich nehme mir dann auch Zeit und der Eierkuchenteig, der lebt ja davon, dass er im Endeffekt auch ein bisschen Zeit bekommt.
Ja, der muss wenigstens eine Stunde stehen.
Genau, der muss ja im Endeffekt ein bisschen stehen, das heißt, du machst erstmal den Teig so ein bisschen, lässt ihn ein bisschen stehen, in der Zeit ziehe ich mir ein Cappuccino und ich habe mir zuletzt eine Espresso-Maschine gekauft, wo ich mir jetzt so Barista-mäßig geil einen Cappuccino zubereiten kann.
Sehr
das
gut.
Dauert ja auch so eine Minute, 50 Sekunden ungefähr. Und dann, weiß nicht, das ist total meditativ und entspannt. Dann machst du da die paar Eierkuchen, zeigst deine Skills an der Pfanne, wie du die Eierkuchen ohne Wender hochheben kannst. Das ist schon ganz geil.
Sehr gut.
Nee, ich mag das auch. Ich bin immer wieder überrascht, wie dann meine Kinder mit 3 oder 6 irgendwie 6 bis 7 Eierkuchen sich reinknallen können.
Das ist natürlich auch nicht schlecht. Also wir sind keine Frühstückerfamilie, von daher ist Frühstück sowas, was bei uns nicht so gut funktioniert. Also, wie soll ich das formulieren? Wir sind nicht so die zusammen am Tisch Frühstücker, weil ich esse eigentlich nichts morgens. Meine Frau will ihren Quark mit irgendwie Früchten, die Kinder wollen Cornflakes momentan, manchmal aber auch was anderes. Und jeder kommt so kleckerweise rein. Meistens, wenn ich aufstehe, mein Sohn, der wacht irgendwie, der hat Hunger halt, ne, großer Junge im Wachstum.
Ja.
Der futtert am Wochenende schon, bevor wir aufgestanden sind, sein Frühstück. Und der geht dann einfach in die Küche und isst das um 7, wenn der Hunger hat.
Nee, das ist bei uns echt so ein Ding.
Meine Kinder sind ein bisschen größer, ne? Der macht sich ja, also Frühstück ist bei uns immer, jeder macht sich selber irgendwie am Wochenende. Und bei uns ist dann wirklich Mittagessen oder Abendessen, je nachdem, was wir halt nach Wochenendplanung hinbekommen. Da bin ich dann der in der Küche steht und dann...
Ich bin da ganz merkwürdig. Ich liebe das so gemeinsam zu frühstücken. Auf der anderen Seite, wenn ich fertig bin, will ich aufstehen und sofort weg vom Tisch. So, weißt du? Das ist ganz komisch.
Aufräumen könnt ihr.
Genau so. Ich habe alles vorbereitet, ich habe alles hingestellt, ich habe Eierkuchen gemacht, ich habe vielleicht irgendwie noch Brötchen geholt. Mache ich alles gerne, macht mir total viel Spaß. Ich will aufstehen und dann sofort weg und nichts mehr machen. Das ist irgendwie voll doof.
Du musst dann ja auch in den Frühshop, zum Frühshoppen in die Rorschachbar, dann kannst du ja auch
nicht. Nee, die machen ja erst spät auf. Ich habe vor allen Dingen Frühshoppen seit bestimmt, also als ich noch zu Hause gewohnt habe, also das letzte Mal höchstwahrscheinlich irgendwie 2005 mitgemacht.
Ich kenne das auch nur aus meiner Jugend, dass
genau.
Es in Kneipen Frühshoppen gab, wo man um 11 Uhr Bier trinken
konnte. Nee, nicht. Also bei uns war das immer zur Kirmes.
Ja, bei uns war das Kirche. Also mit dem Läuten der Kirchenglocken haben für die Kirchenunwilligen haben sozusagen die Toren der Kneipen aufgemacht.
Ja.
Nee, in meiner Jugend.
Okay.
Und dann sind immer so, die meisten Leute sind in die Kneipen gegangen.
Ja.
Die dann sich haben erzählen lassen, was denn gepredigt wurde später und sind dann knallvoll irgendwie dann um 1 an den Mittagstisch haben die sich gesetzt und wussten dann aber, was der Pastor gepredigt hatte, weil irgendwer denen erzählt hat.
Ich habe nie gecheckt, warum das Frühshoppen heißt. Ich dachte immer, die gehen einkaufen. Ja, wirklich. Ich habe das vor ein paar Jahren gecheckt, dass es der Shoppen ist.
Ja. Also,
ich komme aber nicht aus einer Weinregion, sorry.
Ja, aber selbst in anderen Regionen, wo es da Bier gibt, ne, das funktioniert nur dort, wo es einen Kirchzwang gibt und wo dann Menschen eine Möglichkeit haben, dem Kirchzwang sich zu entziehen, indem sie zwar aufstehen und das Haus verlassen, aber sich dann in eine Kneipe setzen und ein paar Pilz ziehen, während oder ein paar Schoppen trinken, während du dir den Kirchenbums da ersparst.
Also ich erinnere mich da wirklich an so auch meine Kindheit. Das war, wir haben in so einem, was war das? In so einem, ich komme eigentlich vom tiefsten Dorf, ein echt kleines Dorf mit 350 Leuten. Und da gab es aber einen so einen großen Neubaublock. 4 Eingänge, 3 Etagen oder, ja, weiß nicht, ob 3 oder 4 Etagen. Ja, auf jeden Fall so ein Neubaublock.
Klingt malerisch.
Richtig malerisch. Und da haben wir gewohnt, so in Anfang der 90er. Und da war immer Frühshoppen, einfach nur aus dem Grund schon, weil Samstag auf jeden Fall Formel 1 Qualifying und Sonntag halt meistens auch Formel 1. Und da hat man sich dann halt, je nachdem wann das anfing, muss natürlich mit der Zeitverschiebung ging man das Frühshoppen früh um 6 los.
manchmal halt irgendwie mittags um 12 dann. Danach wurde dann auch das Mittagessen gekocht. Also, weiß nicht.
Also, als meine Jugend war, da gab es noch kein Formel 1 im Fernsehen. So zumindest nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen, ne?
Das sind halt die kleinen, aber feinen 10 Jahre, die uns unterscheiden.
da ist man am Sonntag, also ich zum Glück nicht, deswegen habe ich an dieser Frühschoppen-Tradition auch nicht so mitgewirkt. Ich konnte ausschlafen. Aber ich kenne das halt, da hatten die Kneipen morgens offen und dann sind die Kirchgänger halt dahin gegangen. Oder die keine Lust hatten auf die Kirche.
Bei mir auf dem Dorf war morgens auf jeden Fall der Kneiper noch so stramm, dass er auf jeden Fall nicht offen hatte. Der war selbst, glaube ich, sehr oftmals sein bester Kunde.
Ja, also bei Dorfkneipen ist das oft so.
Was sehr schade ist. Und inzwischen ist es wirklich so, also darüber könnten wir jetzt eine ewig lange Diskussion führen, aber ich finde es nur extrem schade, dass zum Beispiel auf so kleinen Dörfern nichts mehr funktioniert. Das heißt, die haben weder einen Tante-Emma-Laden, noch eine Gaststätte, noch irgendwie eine kulturelle Einrichtung, wo die Leute hin können. Das ist halt echt bitter, wenn ich da hinkomme und denke so, oh, ist echt, du siehst noch nicht mal irgendeine Person draußen auf der Straße.
Ja, das ist ja das Problem, ist, die Kinder das oft nicht übernehmen wollen, ne? Und weil man damit nichts verdienen kann und du hockst da halt von morgens 8 bis abends um Mitternacht da am Tresen und das ist dumme Gelaber der Leute anhören, aber die dann sagen, wie teuer das Bier wieder geworden ist und so.
Genau,
und
das ist das Problem. Ne?
Ja, schwierig. Das ist ein schwieriges Thema. Lass das mal nicht heute Abend noch aufmachen.
Nö, das machen wir nicht.
Können wir aber nochmal machen. Können wir gerne nochmal
drüber diskutieren.
Kneipenkultur.
Das ist mit Sicherheit spannend. Das ist witzig. Das stimmt auf jeden Fall. Das können wir auf jeden Fall uns mal. Dann müssen wir uns aber einen Kneiper einladen. Ich habe auch schon einen im Kopf.
Ja, oder wir holen uns jemanden rein, der sich auch mit solchen Themen auskennt.
Nee, ich kenne einen Kneiper. Der hat eine Kneipe. Und ich würde mal sagen, die geilste Whiskybar in ganz Deutschland.
Eieiei, da wollten wir eh schon mal immer hin. Das haben wir bisher noch nicht geschafft. Vielleicht schaffen wir das dann ja mal. Mal,
genau.
Mal gucken.
Da hätte ich Bock drauf. So, ihr Lieben, es ist spät. Zumindest bei uns. Es ist schon, ich sage euch, 22 Uhr 22. Und,
darauf noch ein Schnaps.
Genau, ich habe mir hier gerade auf jeden Fall aus Ollis Bar schon einen kleinen Kleinlisch eingefüllt. Damit lassen wir jetzt
kleinlich werden hier.
Den Abend ausklingen. Ich muss heute auch zeitig nach Hause, ich muss morgen fit sein.
Ist in der Woche, ich muss auch morgen fit sein, lieber Tim.
Natürlich, natürlichement.
Okay. Kinders, macht gut, war wieder ein Fest, den Podcast aufzunehmen für euch. Kommt gut durch die Woche, durch die nächsten 2 Wochen.
Genau, bleibt stabil.
Bis wir uns wieder hören.
Trinkt nicht so viel, aber trinkt gut.
Oder trinkt viel und weniger gut.
Dann aber nur Stroh 80.
Nein, genießt die Zeit, lasst es euch gut gehen. Habt Spaß, nette Menschen um euch. Wir hören uns.
Peace und langes Haupthaar.
Bye, bye.